Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Prost, Alex.
Ja, Prost, Piet.
So, willkommen zum nächsten Podcast und mal wieder. Der Alex hat sich einfach mal wieder entschieden, nicht zu kommen, aus diversen Gründen. Aber unser Podcast besteht ja nicht nur aus dem Alex und mir, sondern aus dem gesamten Team. Und da ist ja wieder der Tim am Start.
Guten Morgen, guten Abend oder whatever.
Mit den Kopfhörern auf. Du siehst so ein bisschen aus wie ein DJ, der an den Turntables sitzt.
Das möchte keiner.
Passt aber heute zum Thema.
Das würde sehr gut passen, ja.
Wer zu Gast kommt, da kommen wir gleich drauf. Wir haben eine Stadtrundfahrt gehabt, eine richtig, richtig coole. Ein paar neue Infos, Parfümräuber in Kichellen und seltsame Flecken an Autos in Wellheim.
Du willst doch jetzt nur von dir ablenken.
Wieso was mit mir?
Also ich war doch mit dir einmal da unten bei Pieper oder wie das heißt. Da hast du, ja.
Das habe ich.
Da hast du doch hier die ganzen Pröbchen eingepackt, weil du zu geizig warst.
Nee, ich habe mir da schon gute Zeug gekauft. Aber bevor wir
jetzt losgehen, was sagt er jetzt nur?
Hau ich die Sponsoren raus. Die heutige Folge wird gesponsert von der Sportschule Bottrop, vom Restaurant Amanda bei Schadi, dem Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten Volksbank.
Jetzt macht der Podcast endlich an. Piet und Alex sitzen an den Mikros. Jetzt macht den Podcast endlich an. Lächeln bitte, geht gleich wieder los. Los, jetzt macht den Podcast endlich an. Piet und Alex sitzen an den Mikros.
Bierchen bitte, der Podcast Folge 192 von der Spechstraße bis zum WPZ von Hofmaßen bis zur Emscher mit dem Tim.
Und dem Alex? Ach nee, mit dem Piet.
Richtig. Hör auf, schlechte Witze zu machen, okay?
Ich bin doch dafür einfach bin nur ich, verwirrt.
Dafür
bin
ich, warum? Weil du jetzt innerhalb der nächsten 2 Sekunden wusstest, ey, jetzt muss ich an die Mikros, ne?
Du wärst ja gnädig mit 2 Sekunden.
Und die Leute sollen aufhören, sich zu beschweren, von wegen, ich höre den Podcast sehr gerne, wenn der Alex auch dabei ist, ganz ehrlich.
Sagt ihm das.
Sagt dem Alex das, ruft ihn an, ich gebe am Ende der Folge, gebe ich seine private Handynummer raus und dann könnt ihr ihn alle terrorisieren mit den ganzen
Nachrichten. Ja, er ist ja immer sehr lang wach, er freut sich bestimmt über Anrufe nachts um 3 oder so.
Absolut. So, pass auf, was ist in Bottrop passiert, bevor wir zu der großen Sprengung gekommen, die da war, die Sprengung an der Volksbank, Kichelner Straße.
Ich dachte jetzt schon, du sagst, ich war heute Morgen auf dem Klo.
Ich habe doch gesagt, du sollst mit der Scheiße aufhören. Das war überhaupt nicht lustig. Wir hatten Schichtwechsel in der Rhein-Baben-Werkstatt. Weißt du, was das ist?
Ja, da kommen Menschen für einen Tag oder für ein paar Stunden hin, um den Leuten dort mal einen anderen Job zu zeigen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
Genau, die von der Rhein-Baben-Werkstatt, die schnuppern in andere Jobs rein und gleichzeitig kommt dann einer aus den Betrieben in die Rhein-Baben-Werkstatt und macht da ein bisschen was. Und da war ich und habe einen Podcast mit der Viola aufgenommen und dem Andi Lingenau und dem Herrn Schreiner. War auf jeden Fall sehr, sehr witzig und dafür musste ich nachher in der Rhein-Baben-Werkstatt ein paar Schrauben sortieren.
Ja. Das muss ja auch gemacht werden.
War anspruchsvoller, als ich dachte.
Aber jetzt kennst du die Schrauben alle auswendig.
Ja, war aber auf jeden Fall ganz cool. Der Podcast, der kommt, kommt am Sonntag, kommt als kleines Bonusbierchen auf jeden Fall raus.
Oh, dann muss ich ihn noch vorm Abflug unbedingt runterladen.
Dann haben wir gehabt eine Stadtrundfahrt und zwar mit einem Hochzeitspaar, mit Torben und mit Marie und Torben, ne? Richtig. Und die haben uns gebucht und sind mit direkt nach ihrer Hochzeit am Standesamt bei uns in den Bus eingestiegen, sind mit uns durch Bottrop gefahren und das Highlight war Amber Bringenberg, die oben am Tetraeder gesungen hat und da haben sie auch noch getanzt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Die hatten sehr, sehr viel Spaß. War eine echt coole Sache auf jeden Fall. War mega. Ach ja, und Matthias Buschfeld ist offiziell jetzt nominiert.
Ja, sehr gut.
War mal nur pro forma. Ne? Ich wusste ja jeder, dass der jetzt OB-Kandidat wird für eine SPD.
Nachdem der Bernd ja nicht mehr möchte, wen hätten wir denn anderes von der SPD?
Ja, keine Ahnung. Jetzt wird ja auch noch der von Bottrop bewegt, der Nicht-Kandidat, der parteilose Kandidat gesucht da. Aber da habe ich auch noch nichts gehört, wer da irgendwie mitmachen
sollte.
Du
musst dich doch noch bewerben, Piet.
Ich habe gesagt, in 6 Jahren bewerbe ich mich. Ich habe letztens, hau ich jetzt aus der Kalten mit einem schlechten Übergang raus, aber dafür sind wir ja bekannt. Ich habe letztes Mal so einen lustigen Spruch und da möchte ich auch wirklich euch alle teilhaben lassen. Ne? Es war ein Mensch, der war halb Deutscher, halb Inder. Ne? Also ein halb Inder, halb Deutscher, wie auch immer. Ne?
Ein Dinder.
Pass auf. Und dann habe ich gedacht, was wirst du als Halbinder? Entweder ein sehr, sehr pünktlicher Programmierer oder schlecht gelaunter Lieferando-Fahrer, oder?
Mein Gott.
Ja, komm jetzt. Also, komm, um mal ein paar so Klischees zu bedienen.
Also ich hatte jetzt gerade erst vermutet, dass du irgendwie auf die Wiedergeburt anspielen willst oder so.
Also stimmt, die haben ja Hinduismus und so, ne?
Mhm.
Karmisches Rad.
Ja, keine Ahnung, ich beschäftige mich generell nicht mit Religion, aber die glauben ja an irgendwie Wiedergeburt und wenn du ein schlechter Mensch warst,
kommt das Ameisen dann wirst du, ne?
Glaube ich nicht, dann wirst du eine Ratte oder so, ich weiß es nicht.
Oh, Piet, schlimm wäre eine Eintagsfliege, obwohl die werden älter als man glaubt. Ich habe letztes Mal, glaube ich, irgendwo gelesen, das ist es aber auch
noch 25 Stunden alt.
Eher gesagt, gefühlte Fakten, nein, ich glaube, eine Alltagsfliege wird, glaube ich, auf jeden Fall deutlich älter. Also müssten wir mal gucken, aber wirklich, das hat mich auch sehr gewundert. Aber egal, komm, mach mal die Automatensprengung.
Ja.
Es ist wieder passiert. Es ist wieder eine Bank in die Luft geflogen auf der Kicheller Straße.
Eine Volksbank diesmal.
Diesmal eine Volksbank, genau.
Also mal wieder. Also ich meine, in der Boy war das doch auch damals die Volksbank-Filiale.
Nee, im Eigen, auf der Gladbecker Straße war die
Volksbank. Eigen, genau.
Genau. Und es war aber hier die Deutsche Bank in der Innenstadt.
Richtig.
Ne? Die Deutsche Bank. Nein, aber die, und jetzt haben sie die ist komplett zerlegt worden. Zwei Explosionen innerhalb von einer Minute. Erst die Front. Und dann der Automat. Die Explosionsgeräusche, die spielen wir jetzt auch einmal ganz kurz ein. Ja, und das hat wohl richtig gerumst.
Ja, und weißt du, warum die zweimal sprengen müssen?
Weil die das nicht so gut können, oder was?
Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die können besser sprengen als du oder ich.
Ja, das einzige Mal, wenn ich mal irgendwas gesprengt war, Silvester halt.
Nee, die sprengen immer zweimal.
Weil?
Weil die erst das Gehäuse von dem scheiß Geldautomaten zerstören müssen, um dann danach die Geldkassetten zu zerstören.
Also man muss das mal so drehen. Man kann eine Gameshow draus machen. Eine Bottropper-Gameshow, obwohl das ist ganz im ganzen westlichen Deutschlandteil ja wohl irgendwie, ne?
Ja, von Nord bis Süd durch.
Aber eher westlich, ne?
Richtig.
Weil im Osten ist nicht viel Geld im Automaten, ne?
vielleicht hat ja auch die Firma, die diese komischen Geldautomaten-Bunker im Osten herstellt, im Osten die meisten Kunden. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Ich habe nur gesagt, kannst du mal eine Gameshow machen, weil in Bottrop werden ja auch ganz viele Tankstellen überfallen. Das ist ja auch irgendwie ein neues Hobby. Vielleicht kann man ja da, wer sprengt besser und dann als Bonusrunde noch eine Tankstelle überfallen.
Spreng dich zu Millionen.
Spreng dich zu Millionen. Das ist gut. Aber ich habe gesagt, ey, du kannst da ja eigentlich nichts gegen machen. Was willst du tun?
Naja, selbst dass die kleinen Filialen mittlerweile ja irgendwie ab 22, 23 Uhr abschließen, automatisiert. Ganz ehrlich, das ist auch keine wirkliche Sicherheit.
Was sind denn da für Banden, die da unterwegs sind?
Meistens Osteuropäer, die in den Niederlanden wohnen. Das sind aber richtig mafiöse Strukturen. Also da würde ich jetzt mich nicht mit anlegen.
Nee, wir finden euch richtig cool, muss ich sagen. Kommt bitte nicht zu uns und sprengt uns nicht in die Luft. Nein, ich habe gesagt, komm, lass uns doch einfach mal auch
das eine Band.
Lass uns doch einfach, weil du kannst ja nicht gegenwirken. Aber du musst das vielleicht karmisch so ein bisschen ausgleichen. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch auch eine Bande gründen, nachts durch Bottrop fahren und einfach Vorgärten schön machen oder Fassaden reinigen.
Da kannst du so viel hier in Bottrop machen und wenn du am Zopf sauber machen gehst.
Einfach die Heinzelmann-Bande und dann also hören die eine Sprengung, aber gleichzeitig ist auf Linterstraße jeder Vorgarten schön. Weil lass uns da muss man einfach entgegenwirken.
Also ich finde, also vielleicht wird das was für das Gefühl der Bottropper im Positiven tun.
Das Schlimme ist ja eigentlich, dass da auch Wohnungen über diesen Banken und Filialen sind. Ich schwöre dir.
Dieses Mal nicht, aber das ist ja so ein kleiner dazwischen gequetschter Bau, wo links ein Versicherungsmakler drin ist und rechts sind die Bankräume.
War.
Ja, Entschuldigung, die waren da drin. Wobei, als ich da vorhin vorbeigefahren bin, waren sie ganz fleißig
das Fenster am... Versicherung?
Links ist, glaube ich, eine Versicherung.
Der trifft sich das sehr gut.
Meinst du, die Versicherung hat die Bank versichert?
Wenn eine Versicherung, ich hoffe mal, die denken mal, die waren gut versichert. Obwohl, weiß man ja nicht. Aber was ich richtig geil fand bei Facebook, kam natürlich schon wieder so die ersten... hellhörigen, ich nenne die jetzt mal Schwurbler, weil mir fällt jetzt kein anderer.
Du meinst die Hochbegabten?
Pass auf, die kommen dann so aus ihren Löchern, machen so ihre Nikotinvorhänge zur Seite und rufen dann.
Du bist ja gar nicht Klischee-Funk.
Nein, überhaupt nicht. Aber so stelle ich mir es halt so vor. Aber die haben direkt gesagt.
Mach die Grenzen dicht, schmeiß die Ausländer raus. Irgendwie so eine Scheiße
nein, viel besser, viel besser. Man redet ja schon ganz, ganz lange davon, das Bargeld abzuschaffen.
Und ach so, das hat hier mit der neuen Weltordnung zu tun.
Genau.
Das sei geplant von der Regierung, also Verschwörung.
Genau, weil die Automaten Hammer. Werden gesprengt, nicht wieder aufgemacht und so nach und nach wird das Bargeld dann abgeschafft. Ey,
Piet, ich aber glaub, es ist wirklich bei Facebook so kommentiert worden, ne?
Ja, ich glaube, die sind intelligenter als wir.
Ich weiß.
Die wissen mehr. Ich weiß, nächstes Mal, wenn ich mit der AIDA, wenn ich mit der AIDA fahre, Karibik-Kreuzfahrt und dann am Rand runterfall, dann weiß ich, sie hatten recht.
Naja, du kannst auch das machen, was der komische Amerikaner versucht hat, dir selber eine Rakete bauen, dich in die Luft zu schießen, um dann den Beweis zu finden, dass die Erde flach ist.
Ja, der ist aber nach 100 Metern, glaube ich, explodiert, der Typ oder so, ne?
Nee, der ist wieder runtergefallen, aber irgendwie ging der Fallschirm nicht auf. Also eine Sache hat er bewiesen, wir haben Erdanziehungskraft.
Das ist richtig. Also ein richtig schlauer Typ.
Aber na gut,
auch so streng dich zu Millionen, bleibt auf jeden Fall im Kopf. Wir haben heute jemanden da zu Gast, den kennen viele als DJ Quicksilver, aber seinen bürgerlichen Namen, Orhan Terzi, was so viel heißt wie Schneider, habe ich gelernt. Also Herr Schneider ist heute zu Gast.
Achso, dann dürfen wir ihn gleich mit Herrn Schneider begrüßen.
Ja, naja, machen wir nicht. Er ist in der Türkei geboren, aber ich freue mich gleich auch schon aufs Gespräch mit ihm. Wird ein bisschen nostalgisch in die 90er zurück. Wir reden so ein bisschen über ihn, wie er zur Musik gekommen ist, was seine größten Hits so waren und wo er seine Inspiration hernimmt. Und ob er jetzt nur noch mit Suno arbeitet. Komm, ich hau noch mal ganz kurz 2-3 News raus und dann machen wir schon die Tür auf, weil der Beat da draußen ist schon so laut. Ich denke mal, der kommt
gleich. Da fliegen gleich die Scheiben raus, glaube ich.
Ich würde mich auch interessieren, wenn er im Auto fährt, ob der seine eigenen Songs hört. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Gute Frage.
Mach ich mal was richtig Geiles an und dann hört er seine eigenen Songs. Aber wenn der Schröder im Auto sitzt, machen die das auf jeden Fall so. pass auf, Ruhrmühle vom Christoph Klesener, der hat übergeben, der hört auf aus gesundheitlichen Gründen.
Schon wieder, also schon wieder klingt es so böse, aber der hatte doch schon gesundheitliche Probleme, hat deswegen seinen vorigen Job aufgegeben,
ja,
und hat jetzt mit der Ruhrmühle angefangen und das tut mir leid.
Ja, jetzt machen das die Saskia Rauner und der Markus Lindken. Die übernehmen das ab dem 1.11. und machen dann da die Öle, Senf und was weiß ich, was die da immer alle machen.
Das sind übrigens wirklich coole Produkte. Da muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, vor der Tür hier in Bottrop hergestellt.
Ja.
Haben natürlich auch ihren Preis, aber sind deswegen auch...
Es ist auch Handarbeit. Im Vergleich zur großen industriellen Fertigung ist das Handarbeit. Und ich finde es schade, dass er das aufgeben muss.
Ja.
Wirklich. Netter Mensch.
Ich hoffe einfach, dass es ihm gut geht, aber ja. Dennoch, ne, sehr schade. Ladendiebstahl in Kirchhellen, Hauptstraße. Da sind so ein paar halbstarke rein und die haben das nicht gemacht wie ich. Die haben nicht die Pröbchen mitgenommen oder sich zwischendurch. Ich mache das auch im Flughafen immer, wenn du in den Flughafen reingehst.
Und ich weiß ja nicht, was du im Flughafen machst.
Dann gehst du ja immer durch die Duty-Free-Abteilung, da sind immer die ganzen Parfüms.
Ich renne da eher durch.
Nee, ich gehe dann so gucken und dann nehme ich mir ab und zu mal ein gutes, weil ich mir normalerweise nicht kaufen will, und dann sprühst du dich. Aber du sprühst
weil du darauf reinfällst, dass das da billiger ist.
Nein, du bist ja lustig.
Ich kaufe das ja dann nicht. Ich sprühe mich da nur mit ein.
Diebstahl. Oder ist das Mundraub? Nein, ich denke mal, darauf sind die schon eingestellt. Ne? Aber ich rieche dann nachher immer, ich habe dann immer 8 Parfüms nachher drauf,
noch ein eigenes kreiert. Du bist der, warum ich im Flugzeug Kopfschmerzen kriege.
Ja, wahrscheinlich. Hinter mir sitzt wieder einer. Der hat das wieder total übertrieben. Vor allem, dann gehst du da durch diesen Duty-Free-Bereich und als wenn die Verkäuferinnen das nicht wüssten, dass man das macht. Ich gucke dann immer wie so ein schlechter Ladendieb und dann mache ich das halt drauf. Bisschen links, bisschen rechts. Mhm.
Und in deinem Jackett ist links und rechts auch noch was verschwunden. Ja.
Nein.
Du lenkst doch nur davon ab.
Komm, letzte Punkt. Flecken am Auto. Bewohner besorgt um ihre Gesundheit.
Die sollen nicht unter Bäumen parken.
Nein. Ja, kann sein.
Also
Sahara-Sand, wie auch immer. Aber der hat gesagt, das ist hat mit der Kokerei zu tun.
Das haben auch wieder Leute kommentiert bei Facebook. Ich habe die Posts gesehen. Die Kokerei oder das auch hier das LANUF sagt, das Landesamt für Natur und Umwelt, bla, schieß mich tot. Es ist alles in Ordnung. Da ist nichts Giftiges in der Luft. Ich wette mit dir, das ist so wie, wenn ich bei mir hinterm Büro auf dem Parkplatz stehe, danach sieht mein Auto auch immer aus wie Schwein. Ich brauche da 8 oder 9 Stunden stehen, danach ist das Auto voll und ich kann wieder in die Waschstraße fahren.
Aber da hat Rentner Frank Charles gefragt, warum darf ich meine eigene Gurke nicht essen, wenn alles in Ordnung
ist. Erstens tut das weh, zweitens muss er Marilyn Manson nachmachen.
Na, er meinte wohl eine Gurke im Garten angebaut.
So wie du gerade geguckt hast.
Ist auf jeden Fall, weiß man nicht, ob die Kokerei ist ja für vieles verantwortlich.
Aber so wie in der Vergangenheit, wie ist Wissenschaft entstanden? Wie haben die Leute rausgefunden, was hilft gegen Krankheiten? Ausprobiert. Wenn es geholfen hat, war schön. Wenn es nicht geholfen hat, auch schön.
Wenn man
tot war danach, weiß man, dass man das nicht nochmal macht. Einfach probieren.
Super.
Könnt ihr die ganzen Hochbegabten gerne mal tun.
Du meinst einfach mal eine Gurke essen und gucken, was dann passiert. Ja, warum nicht?
Ich möchte keinen Erfahrungsbericht darüber.
Zahl der Woche ist die 10, weil 10 Jahre ASB-Tagespflege in Wellheim zur Gartenstadt. Die haben das jetzt 10 Jahre, diese Tagespflege. Mega gutes Projekt. Also nicht Projekt, sondern
Ding. Die waren ja schon hier.
Die waren auch schon hier bei uns in der Folge. Da dürfen halt betagtere Leute, die halt zu Hause Langeweile haben, in die Tagesgruppe. Die werden auch betreut, haben dann ein bisschen Unterhaltung.
Die werden verpflegt.
Ne?
Und machen halt das, was die werden halt sozial aufgefangen.
Ab gewisser Altersstufe, Pflegegrad, Christoph auch von der Krankenkasse bezahlt. Ja, von den Sprengungen kommen wir jetzt hier mal zum harten Beat. Wir lassen jetzt den Orhan rein. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil eigentlich ist es ja jemand, der uns durch unsere Jugend begleitet, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich war zwar nie Fan dieser Musik, ich war eher so der Hardrocker, Heavy-Metal-Typ und so, aber mich würde echt interessieren, weil ganz oft ist ja, dass die Leute die Musik machen, die sie machen, gar nicht die Musik, die sie privat hören.
Das habe ich auch schon mal gehört. Ob das jetzt so ist, finden wir gleich raus. Ich habe aber beide Musikrichtungen gehört, also von daher.
Ich bin gespannt.
Du bist ja ein Teufelskerl.
Nein.
Komm, mach die Tür auf.
Da sitzt er. Wir fangen gleich an mit einer kleinen Nachricht vom Schröder, aber vorher ein kleiner Text. Die Karriere des Produzententeams Oran Terzi und Tommaso Donatis liest sich wie eine beispiellose Erfolgsstory. Unter dem Pseudonym DJ Quicksilver schießen sie mit ihren Dance-Tracks regelmäßig in die Charts, gelangen mit ihrer zweiten Single I Have a Dream, Bellissima, auf Anhieb zu goldenen Ehren für mehr als 1,4 Millionen verkaufte Exemplare in Deutschland und England. Auch in der Rolle der Remixer beweist das Duo ein feines Händchen. Ihr Mix des Faithless-Klassikers Insomnia avanciert ebenfalls zum Bestseller, der sich noch besser verkauft als das ohnehin erfolgreiche Original der Briten. Es folgen weitere Remixe und vieles mehr. Und wir haben ihn da und wir sind stolz darauf, ihn da zu haben. Hallo Orhan.
Hallo ihr beiden.
Hi. So, schön, dass du da bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch echt stolz darauf, dass du zu uns in den Podcast kommst.
Ne? Ja, ich freue mich auch. Ich muss immer so ein bisschen durch die Gegend gucken. Nicht, dass der Schröder gleich irgendwo am Fenster auftaucht, in die ewige Streiche spielen will.
Ja, vielleicht war der Schröder gerade mit dem Böller.
Nee, aber ich glaube...
Das kann auch sein.
Ja, mit dem hast du ja zwischendurch mal so ein Ding am Laufen, ne?
Auch ständig. Das ist nichts Neues. Irgendwie. Das läuft ständig irgendwie. Und immer dann, wenn man es nicht erwartet, dann passiert
dann was. Dann kommt irgendwo die schon mal eine Glatze. Genau. Aus dem Nichts. Ne? Aber du bist ja auch so, dass du ihn ja gerne mal hops nimmst, weil der Schröder hat mir erzählt, du bist mehr dabei, mit Photoshop zu arbeiten und irgendwelche lustigen Bilder zu machen als Musik.
Ich habe den schwarzen Gürtel in Photoshop, er kann mit Photoshop gar nichts. Das ist mein Riesenvorteil. Macht zwar auch bis zu seine Versuche, ja.
Aber jämmerlich, ne?
Erbärmlich.
Erbärmlich. Grüße gehen raus an Schröder, du erbärmliche Versuche. Ich habe da ein, so zwei Bilder gesehen, die waren wirklich... Ja, ein bisschen schlechter, ja.
Orhan, du Vogel, benimm dich in meiner schönen Stadt Bottrop, dass mir nachher keine Klagen kommen.
Käffchen trinkst du heute?
Ja.
Ich mach dir gleich einen neuen.
Oh, sehr gerne.
Ne? Ja. Also machen wir auf jeden Fall. Wir haben ja gleich, aber erstmal so 20 Minuten, musst du jetzt noch durchhalten, dann kriegst du einen neuen Kaffee. Orhan, herzlich, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich habe jetzt die 6. davor seit diesem Jahr, also 60.
Oh, hast du gerundet?
Ja, ich habe gerundet, ja.
Ich hätte gedacht, du siehst aus wie 59.
Ja, habe ich auch gedacht, aber irgendwie nicht ganz irgendwie. Ich war letztens beim Arzt und der Arzt sagte auch, Herr Terzi, ich sagte, stimmt mit dem Geburtsdatum, stimmt das? So, ja, Donnerwetter, gut gehalten.
Aber krass.
Trotz meines Jobs, ja.
Wenn man mal so guckt, auch Tim und euch beide, wenn man mal so guckt, wie die Zeit vergeht, ne?
Ja.
Und wenn wir jetzt sagen, ey, die 90er oder 94 ist 30 Jahre her, dann denkst du so,
unglaublich,
scheiße.
Ja, also wenn es langweilige Zeit gewesen wäre, wird die Zeit wahrscheinlich nie umgehen. Das ist jetzt
einfach, stimmt.
Also das war jetzt Schlag auf Schlag und aber sensationelle Zeit.
Mega. Also es war die Zeit, in der du halt mit deiner Musik genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst.
So,
ne?
Schaut's aus.
So, ja. Schaut's aus, ne? Bevor wir jetzt hier mal in das Gesprächsthema deiner Musik kommen, habe ich hier mal so zwei, drei Sachen vorbereitet, die wir immer einen Gast fragen, um den so ein bisschen zu beleuchten. Der Tim hat jetzt nichts vorbereitet, aber ich gebe ihm jetzt gleich ein bisschen von meinen Notizen ab. Dann haben wir drei Fragen an dich. Hast du schon mal?
Ah, okay.
Hast du schon mal einen Liebesbrief von einem Fan bekommen?
Also ihr werdet es nicht glauben, letzte Woche erst.
Ja?
Ist kein Witz, ja.
Letzte
ja.
Woche?
Ja, ja.
Auch einen, den du nicht ablehnen konntest?
Ich muss ablehnen. Weil, nee, ist wirklich toll, irgendwie. Ich krieg auch heute noch Anfragen für Autogramme. Ich habe zu Hause einen riesen Blog, ich habe jetzt vor kurzem wieder neue bestellt, weil das geht wirklich Schlag auf Schlag. Hat sich wohl rumgesprochen, dass ich Autogramme gebe und ich werde da bombardiert. Und letztens hat er so ein Mädel, 14 Jahre alt, über die Mutter zu meiner Musik gekommen, hat in einer wunderbaren Handschrift, was ganz Tolles geschrieben und sich bei mir herzlich bedankt und für die Musik, dass das inspirierend für sie ist und dass ihre Mutter der Grund war, warum sie jetzt ein großer Dieter Quicksilver-Fan ist.
Mega ja, gut,
und, habe ich natürlich ganz liebe Autogramme geschrieben und das ist so Sachen, die gehen runter wie Öl. Ne?
Ja, klar.
Man denkt sich, jetzt hat man nur Fans fern der 50, ja. Merkt aber, dass auch die jungen Leute über ihre Eltern zu der Musik kommen, zu den 90ern. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
Das finde ich halt geil, dass die jungen Leute mittlerweile auch wieder zurück zu der guten Musik finden.
Ja.
Auch jetzt 90er. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Seele der Musik ist im Laufe der letzten Jahrzehnts irgendwie so ein bisschen sehr dünn geworden, sagen wir mal so.
Ich
aber nicht bei allen. Aber bei dem Mainstream so.
Ja, das ist so ein kleines Problem. Ich erlebe auch immer wieder junge Leute, die mir irgendwelche Sachen vorspielen, die voll abfeiern, wo ich dann irgendwie dann sage, wo das Original herkommt und spiele das vor, da sind die voll, fallen ja aus allen Wolken, sind die schockiert.
Ey, das ist das, weil es gibt ja eigentlich, und das war ja eigentlich schon zu unserer Zeit so, da sind die 60er Jahre irgendwie wieder aufleben mit anderen Songs,
ja,
wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt von Limp Bizkit Behind Blue Eyes guckst oder alle möglichen Songs, von denen man das gar nicht erwartet, und mittlerweile ist es so, dass dann die Songs, die wir in den 90ern gehört haben oder auch Anfang 2000er, die sind jetzt wieder wenn neu aufgelegt.
Aber das ist ja auch Ritterschlag für uns.
Ist es wirklich?
Ist es, was ich dann immer so kurios finde, weil es wird halt, gecovert wurde schon immer, das ist ja nichts Neues, nur in den Anfang der 90er ist diese elektronische Musik geboren. Das ist so wie in den späten 60ern Rock'n'Roll,
genau.
Musik, in den 80ern Synthpop und so weiter.
Ja.
Und in den 90er, die elektronische Musik ist halt unser Baby. Und wir haben zwar früher auch gecovert, aber wir haben Songs gecovert, die nicht die keine Beats drunter hatten. Weil irgendwelche Filmmusik genommen oder irgendwelche
ja, klar. Ich verstehe,
Vocal Samples von dann hat so was Neues draus gemacht. Nur jetzt werden von diesen Covers, die wir damals schon gemacht haben, wieder gecovert und nochmal gecovert und nochmal ein Cover und nochmal ein Cover.
Also das Krasse ist, da hast du recht, es wird nicht mehr sehr kreativ gecovert.
Ja,
ne?
Ich vermisse, dass die Leute wirklich wieder, dass die Leute ins Studio gehen und uns mal so ihr eigenes Kultjahrzehnt erschaffen. Mit eigenen Produktionen, mit dass sich hinsetzen, komponieren, Melodien machen, neue Beats machen. Gut, ich meine, ist alles durch jetzt mit der, so die eigentlich ist die Messe schon gelesen oder drauf schon gelutscht. Die Dance-Musik kann sich nicht mal neu erfinden. Aber trotzdem gibt es heute auch noch kreative Köpfe, die jetzt nicht im Mainstream so funktionieren, die wirklich sehr, sehr geile Sachen machen, wo ich staunt davor sitze und wo ich sage, die haben viel mehr verdient. Die müssen jetzt eigentlich on the top sein,
ich
aber
weiß genau, was du meinst.
Ja, aber das ist leider nicht. Das ist so halt dieser Mainstream, dieses schnelle Sellout und leider ist das so, ja.
Wobei da ja auch tatsächlich durch die verschiedenen Möglichkeiten jetzt eine Top 100 zu haben, sei es Spotify Top 100, Apple Music, whatever, die eigentliche Top 100, die je Land und dann auch für Europa mal gemacht worden ist, die machen das immer noch, aber das ist zumindest mein Kenntnisstand, dass die modernen Hitlisten viel mehr auf Algorithmen basieren und aber auch viel mehr Einfluss auf die Leute haben. Das heißt, schaffst du es? Das ist so ein bisschen wie Google AdWords. Also hier, mach Werbung online. Das ist mit der Musik, glaube ich, ziemlich vergleichbar.
Algorithmus ist das Zauberwort, ja, wahrscheinlich.
Ich meine, ich als Künstler, ich habe mich früher hingesetzt mit dem Tomato zusammen. Wir haben Tracks gebaut. Wir haben gar nicht auf die Zeit geguckt. Wir wollten, dass sie so anfängt, so in den Break reingeht und so da die Atmosphäre passiert und dann irgendwann droppt und dann kommt vielleicht nochmal das Thema dazu, vielleicht noch eine Gegenmelodie. Man hat einfach freien Lauf gelassen.
Scheiß drauf, wie lange das Track geht. Ne?
Ja, klar, könnte 12 Minuten sein, 15 Minuten, egal. Hauptsache, das Ding erzählt eine Geschichte. Und ist leider heute leider nicht mehr so. Das heißt, die Plattenfirmen greifen dann ein, das muss dann da kommen, das muss dann hier kommen, wie Legostein.
Ja, aber ja? Da wird ja die Kreativität der Leute total eingeschränkt.
Die Kreativität des Künstlers ist komplett eingeschränkt. Das ist das Problem. Ja, die müssen sich nach bestimmten Vorgaben, nach bestimmten Algorithmen, Spotify, beste Beispiel, wenn nach 30 Minuten nichts passiert, tschüss.
So, also. Ja, ist so, wenn die erst, das ist ja generell so, wenn wir jetzt die Reels angucken, die auf TikTok und Co. laufen, wenn du die ersten 2-3 Sekunden nicht überstehst, wirst du weggeswiped, dann wirst du einfach wegge... Ja, und wenn der bei uns war es noch so, weil ich komm eher aus der Rock Klamotte so, wenn ich schon gehört habe, dass ein Maiden und da ging ein Song los und da kam erst ein Intro von einer Minute oder von Metallica One, dann fängt das auch erst an so langsam, dass überhaupt das erste Mal, dass da irgendein Vocal kommt nach einer Minute 38 oder was. Also das sind schon so, das ist eine ganz andere Art Musik zu hören.
Wobei da gibt es ja auch wieder auch im Rock oder im Metal-Bereich gibt es ja auch tatsächlich sowas wie Blind Guardian, die dann teilweise erst Vocal ohne Gesang, also im Endeffekt nur einen Teil einer Geschichte schon mal anfangen zu erzählen und dann die Musik erst einsetzt. Es gibt ja, das auch, ist ne? Was ganz anderes als heute, finde ich.
Es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten und Weisen, aber da, über die Seele der Musik reden wir gleich nochmal ein bisschen. Komm, hast du schon mal eine Show richtig vergeigt?
Vergeigt nicht, aber also wirklich nicht vergeigt, weil ich bin da immer sehr, sehr fokussiert und achte schon darauf, dass alles funktioniert. Mhm. Ich habe nur einmal in, das war irgendwo, ich glaube in der Nähe von Moskau, 96, 97, da haben die mir ein DJ-Pool vorne aufgebaut, direkt vor den Leuten. Da waren irgendwie 700, 800 Leute und waren voll auf vorne am Drücken und die Securities haben die mir weggedrückt auf den Tapeziertisch, die Anlage. Und
auf den Tapeziertisch. Das klingt richtig gut.
Plattenspieler, CD-Player würde ich ja sagen, okay. Oder die CDJs, ja, die, wo man heute mit arbeitet, kein Problem. Aber Plattenspieler, die, die auch nicht irgendwie gelagert waren oder so, die, da hat es nur gesprungen die ganze Zeit. Du machst nichts, aber die Leute haben trotzdem gefeiert. Ne? Und dann war ein Typ dabei, der kam immer hoch, der wollte mir irgendwas geben, kriegte einen auf den anderen auf die Nase von der Security.
Oh,
hat sich irgendwann, irgendwann kam er dann hoch mit blutiger Nase, hat mir eine Uhr geschenkt irgendwie.
Und die hast du immer noch um.
Nee, das ist die nicht, nee, das ist die nicht, aber auch schon solche Sachen schon erlebt. Also, wie gesagt, so richtig vergeigt nicht, aber das war so ein Ding, wo ich sage, ey, komm, bist als Künstler gebucht, reist du 4-5 Stunden da nach Moskau und dann musst du auf Tapetist nicht auflegen.
Jetzt gerade in Moskau auflegen ist wahrscheinlich nicht so gut.
Ja, zu der Zeit war das noch okay.
Klar,
das ist auch heute noch okay, aber, da möchte ich jetzt nicht unbedingt.
Also, wo du am liebsten auflegst oder welches Land die geilsten Fans hat, da kommen wir auch noch zu. Komm, mach mal den letzten.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast mal ein Urgeschenk gekriegt. Hast du schon mal irgendwas, was du von einem Fan oder von einem Produzenten oder hier so einem Konzertveranstalter geschenkt bekommen hast? Hast du schon mal weiter verschenkt?
Nein, mache ich nicht. Würde ich nie machen.
Wenn
ich
Ach, du hast ein ganzes Lager angehört.
Ja, natürlich. Wenn ich Geschenk kriege, das ist ein Geschenk und die Geschenke gibt man einfach nicht weiter.
Ist ehrenlos, ein Geschenk weiter zu verschenken.
Das
ist ehrenlos, ne?
Das macht man nicht.
Absolut.
Das machen vielleicht der eine oder andere Künstler oder so, weil die das, diese Wertschätzung nicht wissen, aber jeder Fan ist für mich mein täglich Brot.
Mhm.
Ja? Und wenn die dir dann irgendwas Schönes basteln, ja.
Das wird dann auch behalten. Bilder,
natürlich, klar. Und
mega.
Ich gucke mich, letztes Mal vor kurzem, da hat einer so eine Mappe gemacht mit 1000 Bildern von mir, die ich gar nicht kannte von mir, mit ihm zusammen. Und
boah, das macht einen richtig stolz, ne?
Ich habe es natürlich erstmal mit Stolz eingenommen und habe das noch gepostet. Und
mega gut.
Das gehört für mich dazu. Ja.
Also im kleinen Rahmen, wo wir hier im Podcast sind, ist das ja so, dass Leute dir manchmal einfach sagen, boah, ich mach das richtig toll und richtig geil. Bei dir, du bist halt wirklich jemand, der ist international bekannt. Irgendwann hast du dann natürlich auch, denkst du, du hast schon alles gesehen, alles gehört und dann kriegst du halt solche Kleinigkeiten und du merkst, die berühren dich immer noch total.
Absolut, ja. Das hat sich auch nicht geändert die letzten 30 Jahre.
Heißt für mich, der Ohren ist voll auf dem Boden geblieben. Den Eindruck macht er hier auch gerade tatsächlich. Ja. Ein super sympathischer Mensch. Schade, dass die
Zuhörer das nicht sehen. Der hat sich gerade zwar mit dem 500er die Nase geputzt, aber ansonsten war alles... Nee, aber du bist in der Türkei geboren, ne?
Ich bin in der Türkei geboren, 1964. Ich erzähle mal die Story.
Ja, klar,
1961 kam mein Vater nach Deutschland, so als Gastarbeiter. War ja damals so üblich. Wollte ein bisschen arbeiten hier, 3-4 Jährchen, und wollte uns dann als Familie unten, wir kommen ja eigentlich aus armen Verhältnissen, wollte uns halt ein schöneres Leben bescheren. Mhm. Und dann hat es in Deutschland so gut gefallen, dass er mich 64 gezeugt hat.
Dann, der hatte richtig gute Laune.
Dann zurück nach Deutschland und dann kam es 68 wieder nach der Türkei. Ich habe meinen Vater 4 Jahre nicht gesehen, die ersten 4 Jahre.
Oh, krass.
Ja, das war schon sehr krass, ja. Ich weiß, woran das lag. Das
ja, ist ja, klar. Okay.
100 Jahre her. Ne? Auf jeden Fall hat er uns dann 1969 als Familie dann nach Deutschland geholt. Ne? Da sind wir dann, er ist aber nicht gefahren, mein Onkel hat uns dann abgeholt, da sind wir noch in Istanbul, da gab es die Bosporusbrücke, die gab es da noch gar nicht, die Europa- und Asien-Verbindung,
okay.
Wir sind mit der Fähre noch rüber. Das war, ja, 69 halt. Ne?
Mhm.
Und dann nach Deutschland reinkommen, da stand sie da mit den beiden Schwestern, der Familie, so vom Riesenberg. Was passiert jetzt? Du bist jetzt ein neues Umfeld, als Kleinkind, neues Land, neue Menschen.
Mhm.
Aber ich habe mich schnell eingefunden und habe dann hier ja meine schulische Ausbildung gemacht. Wir haben parallel dazu, wir haben bei uns in der Hattinger Altstadt, Hatting ist ja gleich um die Ecke, ich bin in Hattinger.
Schöne Stadt, sehr schöne Stadt.
Schöne Altstadt, ja.
Ja,
ich hoffe, dass der Schröder auch mal bei mir auftaucht, schon sich mal eingeladen, aber den kriegst du ja aus Bottrop nicht
mehr. War der auf dem 60. Geburtstag von dir wenigstens?
Da war ich selber nicht hier. Da war ich in Estland, war ich da, glaube ich. Estland, ne? Estland, genau, ja.
Ah, okay.
Ja, und auf jeden Fall habe ich dann, wir haben eine Kneipe gehabt. In Hattinger Altstadt, kunterbunt. Also wenn man heute Kneipe hört, sagt man ja so abwertend irgendwie. Aber das war damals, Kneipe war halt gesellschaftsfähig.
Ey,
ja?
Kneipe war absolut, beste
Food, ja. Da, wir haben auch eine Küche drin gehabt, meine Mutter hat da gekocht. Ich habe als kleines Kind schon ein bisschen da gearbeitet. Der Bürgermeister kam regelmäßig vorbei, hat sich dann irgendwelche türkischen Delikatessen reingehauen. Da kam der rein, türkisch, portugiesisch, spanisch. Das sind so die Gastarbeit, die es so gab. Ne?
Mhm.
Und irgendwann haben wir dann meine Eltern ein Restaurant rausgemacht. Und das war die Zeit, wo ich eine Ausbildung zum Werkzeugmacher gemacht habe.
Werkzeugmacher hast du gelernt? Ich bin gelernter
Werkzeugmacher und habe diesen Beruf auch 10 Jahre lang ausgeübt und nebenbei immer Musik gemacht. Also
genau, das wäre jetzt nämlich die Frage, wie bist du zur Musik gekommen? Ne?
Genau, da können wir jetzt nahtlos darüber gehen. Ich habe immer so Kassetten gemacht, also ich hatte 2...
Mixtapes,
Mixtapes gemacht mit 2 alten Plattenspielern. Das war dann immer die Technik. Also so pitchen konnte man die nie so wichtig. Also alles
mit,
so
mit Bandsalat und Bleistift.
Ich eingedreht. Ich hatte sogar Kassettendeck, die ich Elektriker hat mir Potis eingebaut, wo ich auch pitchen konnte.
Da war ich schon richtig High End, ne?
Ja, war schon für die Zeit schon mega. Und so habe ich dann Kassetten gemacht, hab die dann für ganz kleines Geld dann verkauft an Freunde, Bekannte, an Fitnessstudios, was da was so gab, Sonnenstudios und Videotheken,
die man gar nicht kennt. Aber die sind gelaufen.
Ja, genau. Und mit das Geld habe ich dann wieder Platten gekauft und habe mir das alles so wieder refinanziert, ja, dass ich immer wieder neue Sachen hatte. Und die Ausbildung als Werkzeugmacher, die habe ich dann beendet und habe dann in den Beruf noch insgesamt 10 Jahre gearbeitet. Habe dann aber gemerkt, das ist es nicht. Das ist nicht mein Ding, das will ich nicht machen mein Leben lang. Ne? Ich hatte sogar einen Ausbilderschein gehabt, durfte sogar ausbilden. Aber die Firma stand kurz vorm Konkurs. Ich sag, okay, du wirst wahrscheinlich rausfliegen, weil du noch nicht so lange dabei bist. Was machst du jetzt? Ne? Da kam mir diese total bescheuerte, eigentlich eine geniale Idee, in Bochum einen Schallplattenladen aufzumachen.
Habe ich gelesen.
Genau.
Und das war so ein Türöffner, ne?
Das war der Türöffner.
Der Türöffner.
Ja, ne? Ich habe dann meinen Job geschmissen und habe dann, weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, 1. Februar 1900 und wann war das jetzt? 91 Schallplatten-CD-Line aufgemacht. Das hat sich natürlich rumgesprochen.
Ach, war gerade CD kam gerade so.
CD kam aber noch relativ frisch, aber hauptsächlich Vinyl. Ne? Hat sich natürlich ruckzuck rumgesprochen. Ich war auch sehr bemüht, dass ich also viele, es gab noch ein paar Konkurrenten in Essen und in Düsseldorf und Köln und so weiter. Okay. Ich habe mich so auf so gewisse Sachen spezialisiert, viele Importe aus den USA und England, die sie anderen die vielleicht nicht hatten. Und das hat sich rumgesprochen und aus dem ganzen Umkreis kamen die Leute zu mir, haben Platten gekauft von ganzen Großraumdiskotheken, vom Tarmcenter früher, was man so kennt vielleicht, vom Player oder auch von diversen anderen Läden.
Also genau eine Nische gefunden einfach, ne?
Absolut. Ne? Ich hatte da wirklich, überhaupt diesen Laden aufmachen zu können, habe ich dann bei dieser Bank hier habe ich meinen Kredit gebettelt. Einen kleinen Kredit, den habe ich auch gekriegt.
Dann sage ich, Vereinte Volksbank war es. Ja, wenn du den nicht gekriegt hättest, hätte ich gesagt, nee, das war nicht. Genau.
Hab dann mit diesem Geld mein Plattenladen aufgemacht. Cool. Und innerhalb vom halben Jahr hatte ich da diesen kleinen Kredit, den ich hatte, hab bezahlt. Das lief wie geschnitten Brot, hat sich rumgesprochen.
Das ist aber dann auch tatsächlich wie ein Spezialitätenladen.
Absolut.
Für etwas, was ein HMV oder so nicht, also HMV nicht bieten konnte. Die haben so das Gros gehabt, was die meisten Leute kaufen. Du hattest dann die eher spezielleren.
Ja. Genau. Das hat natürlich dann, klar, die DJs wollten alle ein bisschen exklusiv sein. Waren auch viele Weißmuster dabei. Die haben die DJs dann irgendwie mitgenommen. Und dann habe ich sogar noch Aufkleber gehabt. So schwarze Aufkleber mit Totenkopf. Damit die Leute, die haben immer früher genervt, ne, die kamen zum DJ, haben gefragt, was läuft da gerade? Kannst du das mal aufschreiben? Du sagst, keine Ahnung, da steht so Totenkopf drauf, ja. Ich hatte aber nebenan da war eine Metzgerei. Die hatten auch so Aufkleber, aber da stand drauf, irgendwas mit Schweinefleisch. Schweinefleisch macht geil oder irgend sowas. Ne?
Ja, passt irgendwie. Heute ist es nicht mehr so.
Ich hatte das auch ein paar Mal auf diverse Platten bei mir draufgeklebt, so Weißmuster. Ja,
und vor allem Schweinefleisch ist geil und als Türke ist auch
richtig geil. Ja, das war richtig. Da kam wirklich, die Leute haben sich dann irgendwie angeguckt, wie ich die Platte dann extra so bewusst zur Seite gelegt, auch so gedreht, dass das sehen sie, haben sich aufgeschrieben, Schweinefleisch macht geil. Da stand irgendwann bei irgendjemand anderem Plattenladen, haben gesagt, habt ihr die Schweinefleisch macht geil da?
Ja gut, aber dann ist ja in diesem Musikladen ist ja dann irgendwann dein Partner dann irgendwann da reingekommen, ne?
Ja, nee, das ist die Geschichte, ich hol mal noch ein bisschen weiter
aus. Ja, gerne.
Ja? Bei mir sah das so aus, dass ich 3 Turntables hatte, 3 Plattenspieler, Mischpult, habe live gemixt. Ja. Live gemixt, also wenn die Neuigkeiten da waren, habe ich live gemixt. Vorne vor mir 20, 30 Leute, alles zugeraucht. Rauchen war damals alles normal. Ging alles. Oben der Nachbar am Klopfen ab und zu, aber es laut war. Ne? Dann habe ich, wenn die Platte fertig gemixt war, habe ich dann die Platte genommen, in die Luft gehalten und dann gingen überall die Finger hoch. Ne? Wer will die haben? Ne? Da. Stapel genommen, die auf den Fischmarkt und dann die Platten so verteilt. Und dann der nächste reingemixt. Ja?
Boah, aber Mega.
Ja, das war so einmalig. Das haben andere Plattenläden nicht so angeboten. Ich habe es einfach angeboten, weil ich auch selber Spaß hatte, selber auch jetzt während des Verkaufs auch selber zu lernen, zu mixen, Skills so, anzueignen.
Ja, aber das ist ja gerade das Ding. Warum machen sich Menschen selbstständig? Weil sie Spaß an ihrem Job haben möchten.
Genau.
Und nach über 24 Jahren stehe ich auch morgens in der Regel noch gerne auf und freue mich auf meine Arbeit. Die Freude, die der Orhan hier gerade ausstrahlt, sein Gesicht, das ist faszinierend.
Das stimmt, man merkt es auf jeden Fall, dass die Leidenschaft kommt dann halt auch mit der Erzählung wieder hoch. Also die ist immer noch da.
Ja, natürlich, absolut, ja, weil Musik ist so mein Steckenpferd.
Also du hast die da vor Ort gemixt. Ja. Und dann hast du was du da gerade gemixt hast, hast du verkauft.
Genau, ja. Geil. Es gab natürlich auch Zeiten, also gerade Sommerloch, wo es nicht so gute Tracks gab, ja. Dann habe ich aber die Platten so auch geschickt zusammengemixt, ja. Das hat geil klang immer hin und her mit der Feder und hier mal damals was gemacht, dass die Leute das geil fanden, haben dann diese scheiß Platten mitgenommen.
Ja, mega.
Ja, also, haben das auch probiert. Also war schon auch so eine Art Verkaufsstrategie.
Also, ne? Du hattest das schon im Blut.
Ja, auf jeden Fall. Und da hat man mich entdeckt, mein erster Rave. Es kam ein Veranstalter rein, der hat gehört, was ich da im Plattenladen mache, fand das geil, was ich da mache, und hat mich dann gebucht für meine erste Party in Bochum-Wattenscheid im Kulturladen. Das war so der erste Rave. Und da ist dann mit dem Auflegen losgegangen. Mein damaliger Partner, der Tommaso, der Donatis, der war Kunde bei mir. Der kam immer rein, hat immer, also einer meiner besten Kunden, immer 300-500 Mark Platten mitgenommen. Riesenstapel, ne? Und einen Tag kam auch wieder morgens wieder rein, erstmal Kaffee geholt, Kaffee erstmal rauchen, habe ich so ein paar Sachen vorgespielt. Sag mal, ich habe hier noch zwei geile Tracks, hör doch mal rein, die ist echt gut, ne? Da habe ich die vorgespielt, lacht sich voll kaputt. Ich sag, warum lachst du so dämlich, ne? Er sagt, guck mal drauf auf die Platte. Ich guck drauf, ne? Detonatis. Ich sag, hey, bist du das? Ja, das ist von mir.
Krass, ne? Das ist natürlich,
ne?
Geil.
Also, das ist ja mega, ey. Das ist deine eigene Musik so, ne? Ja, sagt er, wenn du willst, wir können uns zusammensetzen und was zusammen produzieren, ne? Ich so, okay, was muss ich da machen? Null Ahnung. Er war schon voll drin. Er sagt, ja, bring einfach, nächsten Dienstag, wenn du Zeit hast, nächsten Dienstag können wir dann irgendwie uns zusammentreffen, kommst zu mir, Adresse aufgeschrieben, bring einfach eine Idee mit und wie du das umgesetzt haben willst, ne? Ich so, okay, gut. Dann ist der dann irgendwie Platten gekauft, wieder abgedüst, und ich hatte so Sample-CDs gab es damals, ohne Ende, mit 1000 Vocals von verschiedenen Genres, aus Film, aus Musik, das. Da habe ich ein Sample entdeckt, ganz banal, Bingo Bongo. Das war so meine erste Idee. Und dann hatte ich so, ich war dreimal voll auf diesen 303-Trip, Acid und E-Beam. Und hat auch schon eine Vorstellung, wie ich das im Kopf haben wollte. Da bin ich zu ihm hingefahren mit der Idee. Da hat sie erstmal kaputt gelacht. Willst du das echt machen? Sag, ja, finde ich geil. Ne? Idee haben wir dann genommen und dann Beat runtergebaut, richtig schön fetten Beat, eine 303-Linie. Ja, haben dann diese Bingo-Bongo gemacht.
Ich hätte auch eine 303-Linie genommen. Wenn ich wüsste, was das ist, hätte ich die auch genommen.
Jetzt kommen wir wieder zu dir. Du bist auch aus dem Rockbereich. Diese 303, dieses Gerät war eigentlich dafür gedacht, E-Gitarre zu stimmen. Ja, dafür ist das eigentlich gedacht. Nur, ich weiß nicht, ob das Frankie Knuckles war oder wäre das einer von diesen US-Detroit House und Techno-Urväter, hat diese 303 entdeckt, hat gemerkt, da kommen geile Sounds raus. Boah, da ist ein bisschen Beats runter, ein bisschen rumgedreht, Zwirbel.
Verrückt, ne? Ja, das ist verrückt. Manche Sachen entstehen einfach durch einen Zufall.
Absolut,
ne?
Absolut.
Also ja. Bist du denn generell so jemand gewesen, der auch ausschließlich in dieser Musik groß geworden ist, oder hast du andere Musik gehabt, die dich auch inspiriert hat?
Ich habe andere Sachen gehört. Ne? Ich meine, meine erste Platte ist von 73, ich glaube, das war...
Aber?
Nein, so schlimm nicht. Ich glaube, das ist irgendwas mit Tangerine Dream war das, glaube ich, mit Klaus Schulze. Und dann kam Jean-Michel Jarre und Pink Floyd, The Wall, so die Geschichten, ja.
Kraftwerk
sowieso, klar. Das ist so, aber ich wollte es nicht sagen, weil es alle sagen.
Okay, hast du recht. Und ich bin froh, dass du den Namen ausgesprochen hast mit Jean-Michel Jarre.
Ja.
Weil da war ich mir nicht so sicher, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Vielleicht sagt er das ja gleich. Ne? Aber also mehr gute Sache, weil ich finde es einfach geil, du bist in diesem Laden, du gehst deinem Traum hinterher, machst diesen Laden auf. Deine Eltern haben gesagt, mach das? Oder haben die gesagt?
Mein Vater hat gesagt, mach das nicht.
Ja, habe ich mir schon gesagt.
Mach das nicht.
Das wollte ich nämlich wissen.
So wie der Job und hier weiterbilden.
Genau so.
Das hat mir aber nichts gegeben. Und den ersten habe ich den Plattenladen aufgemacht, aber ich habe gedacht, ich habe mich gefühlt wie ein Paradies. Ich sage, das ist es.
Boah, das ist doch das Schönste, was du hast. Du hast deinen eigenen Laden. Wie alt warst du damals, als du den Laden aufgemacht hast?
Muss ich rechnen? 26, 27.
Ja. Und da seine Erfüllung zu finden. Ja. Viele, viele Menschen, die suchen noch mit Mitte 50 ihre Erfüllung. Ja, du hast die da schon gefunden. Da kann man ja wirklich von Glück reden, dass es so gekommen ist.
Ja, ja, ja.
Und da hast du einfach so einen richtig, richtig krassen Weg gemacht und bis heute noch unterwegs, genau mit dieser Sache.
Ja, ne? Ja, genau. Ne? Und auch mit derselben Leidenschaft. Ne? Weil für mich geht es in erster Linie wirklich, den Leuten einen schönen Abend zu bieten. Jetzt, wo wir jetzt 30 Jahre später, um den Leuten eine schöne Zeitreise zu bieten, dass die sagen, danke für die Zeitreise, du hast uns wieder abgeholt, wir haben uns wieder jung gefühlt. Teilweise kommen sogar Frauen, teilweise Männer älteren Kalibers zu mir nach dem Set und sind am Weinen.
Echt?
Ja, ist kein Witz.
Ja, ich meine, jetzt so bewegt.
Emotional dann, mitgenommen. Und zu der Zeit habe ich irgendwie mal meine Frau kennengelernt oder mein erstes Kind ist geboren oder meine Katze ist gestorben. Sowas in der Art.
Das kann ich aber nachvollziehen. Ja, ne? Auch aus dem Grund, ich habe damals, als ich auf meinem ersten AC/DC-Konzert war, aber da habe ich die schon, weiß nicht, 10, 15 Jahre gehört. Und wenn dann Angus Young zum ersten Mal einfach auf der Bühne auftaucht und da Gitarre spielt,
herrlich.
Ist geil und da kommen einem auch einfach Tränen in die Augen.
Ich bin auch selber damit groß geworden, deswegen ich bin Musik ja auch jetzt nicht irgendwie eingeschränkt, habe keinen Scheuklapp, open minded, ja, auch aus dem Rockbereich, selbst aus dem Ur-Hip-Hop-Bereich, ne? Mein erster Vinyl war Curtis Blow, The Breaks.
Ja, siehst du.
Zum Beispiel, ja.
Ne? Ja, aber mega Zeit, ne? Die Zeiten sich so gewandelt haben und was jetzt eigentlich alles so in den Jahren so passiert ist, da quatschen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig mega tolles Gespräch und ich könnte jetzt die ganze Zeit zuhören. Wir machen jetzt gleich kurz eine Pause, weil du brauchst auch einen neuen Kaffee. Reden wir auf jeden Fall gleich weiter. In der Pause kommt eine Sprachnachricht von.
Du hast mich nicht gebrieft.
Du hast ihn gerade draußen gehört.
Ich habe ihn gerade draußen gehört.
Die Tauben.
Ach, vom Tordi.
Vom Thorsten Kion. Der hat einen neuen Tauben-Comic und die Taube Herbert. Die erzählt euch jetzt ein bisschen was über den neuen Comic und den Cartoon. Und dann hören wir uns gleich hier mit harten Beats und DJ Quicksilver weiter. Und vielleicht noch ein paar blöden Schröder-Witzen? Wissen wir noch nicht. Müssen wir mal.
Vielleicht mache ich auch einfach nur blöde Witze. Über dich?
Du hast die ersten 5 Minuten schon deine blöde Witze-Counter, hast du schon voll.
Nee.
Doch.
Tauben sind auch nur Menschen. Jetzt ist das endlich raus, das neue Buch vom Tordi. Mit über 60 Cartoons. Und ich bin die Brieftaube Herbert. Ich führe durch das ganze Buch. Und das ist eins, das könnt ihr mir glauben. Ein tolles Buch. Und die Themen erst. Alles, was einen bewegt. Warum Badewasser auch lecker sein kann. Was die Blätter im Herbst mit unserer Orientierung zu tun haben. Wofür nasse Hunde gut sein können. Was macht man mit seinem Lottogewinn? Oder was der Pinkel im Schnee alles auslösen kann. Alte Indianertricks sind genauso dabei, wie was gut schmeckt und was nicht. Wie dann in Moskau genau ablief bei der Friedensdemo, wo der eine Schmierlapp da noch regiert. Und was er mit dem ganzen Klimawandel auf sich hat. Und was der ganze Zirkus mit den Habichten soll. Und noch viel, viel mehr. Und alles so menschlich, wenn ihr mir den Ausdruck verzeiht. Das Buch muss man einfach haben. Und kriegen könnt ihr das über alle Online-Portale, über alle Buchhandlungen oder direkt vom Verlag Enselowski Boschmann, www.vonruhr.de. Und wenn ihr das dann habt, das Buch für 12 Euro, dann sehen wir uns. Glück auf, euer Herbert.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Der Tordi hat hier seinen neuen Cartoon an Start gebracht. Den könnt ihr jetzt bald überall bekommen. Wahrscheinlich in jeder Buchhandlung. Und
bei Amazon.
Die Tauben unterwegs. Kommen wir mal einmal, bevor wir gleich wieder hier über generell die Entstehung reden und noch so ein paar, mit wem du noch so zusammengearbeitet hast, haben wir natürlich auch hier noch ein paar Schröder-Geschichten, ne? Der Schröder und du, ihr seid ja eigentlich zusammen groß geworden und seid eigentlich so Bros, so gute Kumpel, ja, ne?
So eine Hassliebe irgendwie.
Hassliebe. Also der Schröder aus Bottrop, der hat ja eigentlich mit seinen kommst du aus Bottrop, kommst du auf den Kopftrop und Meet at the Love Parade, davon zerrt er eigentlich bis zum heutigen Tag, ne?
Ja, ist ja in Ordnung, das war ja auch finde ich super.
Ey, ganz ehrlich, ich sag dir mal, was, wenn ich mit einem Song, der dauernd geremixed wird, noch von sehr, sehr bekannten Leuten gemixt wird und dadurch einfach, ich meine, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Sound und fertig. Ne?
Ja, absolut.
Mambo Number 5, es waren auch nur ein Lied, ja. Ich glaube, der hat auch nicht mehr. Die Konzerte von dem sind sehr, sehr langweilig.
Den habe ich nächste Woche in München.
Ja?
Ja, ist da die 90 Super Show in der Olympiahalle München, da ist auch der Lou Bega. Ich glaube, der ist sogar nach mir dran, das ist natürlich sehr schlecht für ihn.
Das ist schlecht.
Weil ich da die Leute da so richtig richtig abhole, richtig abschieße und jeder, der nach mir kommt, irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, ist dann irgendwie so.
Naja gut, aber ist das, soll nicht dein Problem.
Ich kenne Lou auch, der ist ein feiner Typ und der hat da seinen Show.
Kleine Hassliebe hast du gesagt, ne? Der Schröder hat erzählt. Sunshine Live Party in Mannheim.
Ich habe dem Orhan mal beim Auflegen, das war glaube ich in Mannheim auf der Sunshine Live Party in der Maimarkthalle, beim Auflegen habe ich den einen DIN A4 Zettel hinten auf den Rücken geklebt, wo drauf stand mit dicken Edding, Schröder ist der Geilste, und er hat es nicht gemerkt und hat damit so fast eine Dreiviertelstunde aufgelegt. Und dann bin ich mal hoch auf die Bühne, habe immer so ein Metzing gemacht und habe mal Fotos gemacht. Die Leute, hinter dem DJ war so ein VIP-Bereich, wo ganz viele Leute standen. Und ich bin nicht kaputt gelacht. Und Orhan hat es nicht gecheckt, dass er einen Zettel auf dem Rücken hatte. Und ich kam immer, habe den Fotos gemacht und der hat sich voll gefreut. Und hat nicht gemerkt, dass er die ganze Zeit aufgelegt hat mit einem DIN A4 Zettel, wohin drauf stand, Schröder ist der Geilste.
Schröder ist der Geilste, und dann ist der erst nach einer halben Stunde oder so ist dir da erst aufgefallen.
Das Schlimme ist ja, du hast ja noch so Kollegenschweine, die dahinter stehen, die mich kennen und die
sagen
drauf, keiner darauf hingewiesen.
Ich musste dann, naja, aber du kannst ja froh sein, dass nicht Kick Me hinten drauf stand.
Ja, das ist irgendwann gemerkt. Du bist daran dritt, dass irgendwas nicht stimmt.
Der hat auch mal so ein Diss-Rap gegen dich gemacht, ne?
Ja,
alles aus Spaß.
Ja, alles im Rahmen. Oder ich weiß vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Keine Ahnung, wer weiß was schon.
Aber wir haben jetzt gerade, du hast jetzt gerade deine Geschichte so erzählt und du hast ja immer noch das Feuer in dir. Das heißt, du hast auch immer noch den Vibe, dass du auch neue Hits produzierst, neue Remixe machst. Wie entstehen die bei dir so? Hast du da immer so eine Kleinigkeit, die du hörst, die setzt sich irgendwie in deinem Kopf fest und dann denkst du dir schon den Beat runter oder wie entsteht sowas?
Ja, so in etwa. Ne? Das war zum Beispiel jetzt als Beispiel Faceless Insomnia, der berühmte DJ Crystal Remix. Das war die Zeit, wo mein Sohn gerade noch im Bauch meiner Frau war und wir waren beim Arzt waren und ich habe diese Herzgeräusche gehört. Da habe ich gesagt, das passt doch perfekt zu I Can't Get No Sleep. Am Anfang hörst du dieses Herzklopfen und dann sagt er I Can't Get No Sleep und dann gehst du so weiter.
Boah, also
das ist so nur als Beispiel.
Das wenn es dann losgeht.
Genau. Das ist so, ja. Inspiration holt man sich überall. Ob man jetzt irgendwo durch die Stadt läuft oder irgendwo im Ausland sehr viel. Wenn ich im Ausland bin, kaufe ich auch viele einheimische CDs.
Schlau von dir. Das ist Musik, die man nicht so von der Stange kriegt, ne?
So sieht's aus, ja. Ich weiß irgendwie die letzten 15 Jahre ungefähr 8-mal in Indien, gebucht, auch als Künstler.
In Indien?
Ich wusste nicht, dass ich da Fans habe.
Hatten wir einen lustigen Inderwitz.
Da schließt sich der Kreis.
Genau. Nee, in Indien legst du auf?
Ja, ich war jetzt, wie gesagt, 8-mal da. Letzte war irgendwie MTV India. Mit MTV India, so eine Tour, 3-Wochen-Tour. Ah, da muss ich was Lustiges zu erzählen.
Ja,
also die 3 Wochen, die waren wirklich hardcore. Die waren wirklich, wir haben wirklich da, das lief dann so ab, dass wir so als Truppe, dieses Fernsehteam MTV India, durch die Großstädte in Indien, angefangen in Neu-Delhi, dann ging es nach Hyderabad, dann ging es nach Pune, nach Goa. Überall da haben die so eine Casting gemacht. Mhm. Indians Hottest Girl. Das heißt, schönste Mädchen wurde da gecastet und hat dann diese Tour mitgemacht. Ja, also die, wenn man jetzt sich vorstellt, wenn man hier in einem VIP-Reisebus einsteigt, da weiß man dann, man hat VIP, aber die VIP-Reisebusse, die da unten hatten, das ist, also die würden hier nicht mal nicht TÜV kommen. Also das ist definitiv
nicht. Also wenn die eine Klimaanlage hatten, war das schon High-End wahrscheinlich.
Keine Klimaanlage, ja, aber gar nichts. Der Orhan kann froh sein, dass er nicht Zug fahren musste.
Aber ich weiß,
was auch. Ich bin auch Zug gefahren.
Aber
echt? Ich bin auch geflogen.
Ja,
gut. Das.
Ich hatte auch Lampenfassung irgendwie unten neben Sitz irgendwie ein Kabel irgendwie
da rum. Du hättest wahrscheinlich unter die komischen Geräusche, okay, die ganzen Gefährte gemacht haben, hättest du wahrscheinlich auch noch einen Bass drunter setzen können.
Ja,
auch genau, noch mal genau. Rausbekommen,
so, ne? Ja, und nach diesen 3 Wochen war dann das Finale in Mumbai. Mhm. In einem sehr angesagten Club, der ist auch irgendwie in den Top 100 der Welt damals drin gewesen. Also ganz angesagt, Tag vorher Armin van Buuren, Tag später Dash Berlin. Krass. Ich hatte dann den Abend aufgelegt und vor meinem Set, also der Laden war voll, vor meinem Set habe ich gesagt, ich bin ja nicht so der Typ, der so Alkohol trinkt, also ganz selten mal, aber ich wusste, dass die Inder Mojito also beherrschen. Das ist wirklich, also das ist sehr, ja, die haben so eine Rumkultur, der Rum ist sehr, sehr gut. Und ich sag, komm, letzter Tag, 3 Wochen Indien, komm. Überlebt. Nicht erlebt, überlebt. Jetzt gönnst du dir mal was, ne? Okay, Mojito habe ich bestellt, die haben sich auch hingestellt und dann habe ich das so dran genuppelt, aufgelegt, Party auf dem Peak, irgendwie super geil. Und gerade ausgetrunken stand schon der Nächste da. Und das ging dann so weiter. Und nach einer Stunde kompletter Filmriss.
Ach du Scheiße. Kompletter Filmriss.
Ich habe nichts mehr mitbekommen. Irgendwann im Hotel aufgewacht. dann habe ich natürlich mit so einem riesen Kopf den Tourmanager angerufen. Ich sage, was war da los? Ey? Was ist da passiert? Und sagt, hör mal, du warst grandios. Hast 3 Stunden aufgelegt. Ich sag, 3 Stunden?
Was war in dem Drink?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag, hör mal, wie hat das denn funktioniert? Er sagt, du hast super gemixt. Hast du das hinterher noch Stage-Dive gemacht? Ich sag, was? Ich mit meinen 100 Kilo Stage-Dive, das geht doch gar nicht. Ich bin... Wie gesagt, also muss wohl grandios gewesen sein. Ich sag, wie bin ich denn nach Hause gekommen? Sagte, ja, im Taxi, liegend. Ist okay, also liegend. Wahrscheinlich reingeschoben, weißt du. Und dann,
einfach so.
Ne? Ja, auf jeden Fall war ich fix und knüll irgendwie. Ne? Und dann abends ging es dann zurück, Mumbai nach Dubai. 2,5 Stunden Aufenthalt. Und dann ging es weiter nach Düsseldorf. Da gibt es ja Direktflüge von Dubai-Düsseldorf. Okay, in den Flieger eingestiegen, reingegangen, auf Sitz hingesetzt, weg. Sofort eingepennt, nichts mehr mitbekommen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass der Flieger aufsetzt, bumm, wach geworden. Oh, okay, guckst du auf die Uhr, jetzt noch 2,5 Stunden Dubai und dann gehst du endlich nach Hause. Ne? Dann so im Halbschlaf, der Flieger, der fährt dann so Richtung Flughafengebäude. Ich guck nochmal. Ich sag, was? Düsseldorf Airport.
Du bist
ich
war da? Zu Hause.
Die 2,5 Stunden Dubai, weg.
Haben die dich aus dem anderen Flieger rausgetragen?
Ich weiß es nicht. Ich habe funktioniert. Verrückt. Ich habe funktioniert wie Roboter. Die 2,5 Stunden Dubai sind bis heute noch weg. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist.
Aber ganz krass. Also davon ab, es war anscheinend eine geile Zeit und du hast da richtig geliefert. Und ich meine, wenn der Körper dann auch mal irgendwann, vielleicht brauchte der auch einfach diese Ruhephase und hat dich einfach mal abgeschaltet.
Zack, zack. Ich frage mich doch heute, wie ich das geschafft habe, ohne Probleme aus dem Flieger in Dubai auszusteigen. In den Flieger nach Düsseldorf oder auf den richtigen Platz zu kommen.
Aber krass, gar keine Erinnerung.
Null.
Ja, mega. Du hast aber was ist denn so dein Lieblingsland, wo du auflegst?
Ach, das ist eigentlich egal. Überall gibt's stimmungsmäßig ist überall verschieden. Ne? Deutschland ist sehr gut. Je östlicher man kommt, umso besser wird das, komischerweise. Ja. Die haben auch einen großen Fankult, gerade so Länder wie Tschechien, Polen. Ungarn, stimmt. Rumänien, die haben einen Fankult. Du kommst dahin als 90er-Act, hier bist du 90er-Act, okay, das ist auch so deine Anerkennung, da bist du ein Superstar. Du bist am Flughafen schon abgefangen mit Autogrammen, also mit Bildern unterschreiben und Selfies, also
krass.
Irrer Fankult da drüben. Das ist natürlich eine hohe Wertschätzung. Und wenn man dann auflegt und dann noch seinen guten Sound spielt, die Leute drehen am Rad. Das ist richtig geil.
Das ist mega. Mit wem hast du denn schon zusammengearbeitet mit so großen Namen? Hast du mit großen Namen?
Aus den 90ern?
Ja, so generell halt.
Gearbeitet oder jetzt aufgelegt?
Mal aufgelegt, zusammengearbeitet.
Aufgelegt,
ja. Wo wir jetzt gleich mit den Ohren schlackern, wenn du sagst, Getter. Oh, hast du Getter schon mal getroffen?
Ja, aber ich habe bei ihm... Da war noch gar nicht bekannt. In Saint-Louis, da gab es einen Club, da hat der Antoine Clamaran, so ein damals so ein bekannter Haus-DJ, hat aufgelegt und David Guetta war an dem Abend auch da, hat irgendwie vor mir aufgelegt und da habe ich gesagt, boah, was ein schlechter DJ. Also, also Übergänge, Katastrophe, also Beatmatching, also ging gar nicht. Ne?
Das war eigentlich wie ein Handwerk, ne?
Ja, ja. Aber hat einen geilen Sound aufgelegt. Der Sound war geil, nur in den die Übergänge gemacht habe, standen die Leute. Und das klang dann wie Trap oder keine Ahnung, auf jeden Fall.
Ich verstehe, was du meinst. Da muss natürlich auch Übergang alles passen. Ja,
klar, ne? Hat auch immer Two-Step-Übergang so, das passt irgendwie gar nichts. Aber die Musik, die er aufgelegt hat, super geil. Und irgendwann war der dann auf ein Level. Also, das ist mal eben, wenn wir schon auf der, Autobahn, rechte Spur, wir waren auf der mittleren Spur am Gas gegeben. Er kam dann, zog dann irgendwann auf die linke Spur und hat dann auf einmal, hat uns alle mal überholt.
Hat richtig, ne? Gas gegeben. Ne?
Und auch wenn jetzt viele über ihn schimpfen oder sagen, Kommerz, Hure oder sonst irgendwas. Ich sage, er hat sehr viel für die Dance-Musik getan. Er hat dafür gesorgt, dass die Dance-Musik wieder in den Mainstream kommt. Mhm. Also alles, was jetzt hier so sieht, also hatte David Guetta einen ganz großen Anteil dran.
Ja.
Finde ich gut. Über die Musikrichtung, Musikgeschmäcker kann man sich streiten, aber der elektronische Musik publik gemacht, wo auch heute noch elektronische Musik überall angesagt ist. Auch der Underground-Set davon.
Ja.
Ist elektronische Musik, 4/4-Takt. Ne? Und das finde ich halt gut. Und deswegen, also, ich kann nicht einfach schlecht über ihn reden. Auch wenn ich seine Musik jetzt nicht unbedingt mag, hat auch ein paar geile Tracks dabei, aber würde ich nicht anmaßen, weil er ist auch einer der Pioniere, die elektronische Musik nach uns noch erhalten haben und sogar noch auf ein höheres Level gepackt haben, wo dann auf einmal die DJs 5-6-stellige Gage kriegen, teilweise heute noch.
Bevor wir einmal zu der Entwicklung der Musik kommen, die uns ja beide auch interessiert, wie die so wandert. Natürlich, dein Leben ist eigentlich ein Leben voller Highlights gewesen. Immer mal da, ein Konzert immer größer. Du dachtest, es geht nicht weiter und dann ging es doch noch geiler und krasser.
Ja, aber wenn ich jetzt schon Indien höre, mir stellt sich gerade echt die Frage, hast du irgendeinen Teil der Welt tatsächlich noch nicht bespielt?
Ach, da gibt's einige. Echt? Hat schon einige Blender gespielt, aber gibt's ja jede Menge. Afghanistan zum Beispiel.
Ja, okay. Nee, aber gab's denn mal dieses eine, wo du sagst, das ist dieses Event, dieses Konzert, wo du aufgelegt hast? Sagt man da Rave zu oder was?
Rave oder Festival.
Festival. Ja. Gab's das eine, wo du gesagt hast, das ist das, wenn mich einer fragt, sage ich immer, das ist auf jeden Fall immer noch unter meinen Top 3, wo
das Beste. Also da muss ich echt weit ausholen und in meine Heimat gehen, Antalya, wir haben da eine sehr, sehr geile Location, die ist auf einem 650 Meter hohen Berg. Da haben die auf der Kuppel drauf ein Restaurant gebaut, was sich auch dreht, ist so gelagert. Man hat immer so ein Panorama-Restaurant und drumherum sind so Terrassen. Und auf diesen Terrassen haben wir früher Partys gemacht. Und eine Party, die war so geil, da sind wir mit einem deutschen Veranstalter zusammen, haben wir unten eine Party veranstaltet und die kamen dann, wurden eingeflogen und haben dann ein Hotel gehabt. Da sind wir alle da diese Serpentinen hochgefahren, die Seilbahn, die sie jetzt haben, die gab es damals noch nicht. Ne? Und einmal oben standen, hast du über die ganze Stadt gesehen und das ganze Meer und die Berge so im Hintergrund.
Boah, das Antalya ist auch echt schön.
Also dieser Berg, das ist einfach, also ist so unvergesslich. Auch selbst die Gäste aus Deutschland, die sagen, das war auch denen ihr bis jetzt geilstes Erlebnis, weil wir haben bis in den Morgen aufgelegt. Dann irgendwann.
Das ist schön, so bis zum Sonnenaufgang.
Die Sonnenaufgang kam, dann habe ich die berühmte Café del Mar aufgelegt, aber ohne Beats, einfach nur die Melodie und da kam die Sonne da hinter den Berg hoch. Ich krieg jetzt so Gänsehaut. Guck mal hier.
Aber du hast da muss man mega auch ein Feeling für die Sachen
absolut,
haben.
Absolut, absolut. Ne? Ja, also die Situation halt. Das ist also DJ ist die einfach ist sich hinstellen und einfach Scheuklappen auf und sein Sound runterspielen.
Also ich weiß schon, wen wir das nächste Mal für irgendeine Veranstaltung buchen. Genau, du zu uns und machst dann
für uns. Jetzt aber gleich nur noch ein bisschen an dem Preis falsch.
Ach, das wird doch.
So schlimm ist das nicht.
Aber ich sage, ich habe keine Gettergage.
Aber ich weiß, was du meinst. Wenn du siehst, wie geht das Publikum ab? Wie ist das drumherum? Und dann weißt du, jetzt gerade bei dem Licht, bei der Stimmung, bei diesem Panorama ist genau das der Beat, den die Leute jetzt hier haben wollen.
Ja, jein. Also ich bin hier immer ein Künstler gewesen, auch heute noch. Ich bin immer, das kann hier der Herr Retzig, der mich gerade so schön anstrahlt da hinten, mit dem ich öfters unterwegs bin. Wir sind auch morgen wieder unterwegs und weißt du auch, ich bin immer mindestens eine Stunde vor meinem Auftritt da und guck mir erstmal die Leute an. Ich brauche nur nicht lange gucken, ich brauche ein bisschen in die Augen gucken, auf die Gestik von denen. Weiß ich genau, so in die Richtung geht's. Ich plane meines jetzt nicht. Habe ich noch nie gemacht.
Das ist interessant.
Noch nie gemacht. Immer gerade. Ja, ich erzähle mal eine gute Story zu. Letztes Jahr, Madrid. Festival, 60.000 Leute vor einer Bühne. Also, also wirklich 90er Festival, wo die mit Bussen und so, mit Fanclub so angereist sind. Du stehst vor 60.000 Leuten. Ich war noch nicht dran. 20 Minuten vor meinem Auftritt kommt der Bühnentechniker zu mir, sagt, ja, du musst jetzt auf die Bühne gleich, ne? Kannst du schon mal ein bisschen gucken machen und tun? Ich so, hey, spann dich, nur 20 Minuten. Ja? Ja, richtig hektisch irgendwie. Ja, wie lange brauchst du denn? Ich sag, ja, 2-3 Minuten, alles gut, kein Stress. Ne? Ja, okay, dann ging er, kam er wieder und dann guckt er wieder auf die Uhr, zeigt er auf die Uhr. Ich sag, calm down. Ich sag, cool bleiben, das will schon. Ne? Irgendwann kam da vorne die Moderation, in der der Moderator die Leute animiert hat und dann haben sie das DJ-Pult da vorgezogen, links und rechts zwei Monitoring gebaut, so groß wie Dixie-Klos, ja. Dann bin ich nach vorne gegangen, so ein bisschen unten versteckt, das Tick erstmal reingesteckt und dann erstmal geguckt, ja, womit fangen wir heute an? Gucken wir mal, die nicht so, ne? Ja, komm, nehmen wir die heute. So läuft das bei mir. Ich plane es nicht, weil es bringt mir nichts.
Aber ganz ehrlich, das ist genau das, was auch du lebst dann einfach den Moment.
Ja.
Und du fühlst das und dann haust du einfach raus.
Die Leute unten merken auch, wenn ein DJ oben auflegt, ob der jetzt irgendwie sich da voll reinhängt oder und nur wegen der Gage da ist. Das merken die.
Aber du hast recht, wenn du einfach ein Set spielst, so ganz stoisch, nur geradeaus und das dann auch immer, das ist immer das Gleiche, dann musst du ja auch wirklich nichts machen, außer ein bisschen Party und generell drückst du dann nur deine Knöpfe. Aber wenn du dann wirklich mit Leidenschaft deinen Beruf da machst.
Ja.
Das ist ja nicht immer, da denken ja mal viele, DJ macht einfach nur, drückt den Knopf und den Rest.
Das machen manche. Ich muss jetzt mal gerade nochmal schnell googeln. Meine Frau war 2022 in Herne auf dem Stadtfest und da haben die groß aufgefahren und Offenbach eingeladen. Und da war das wohl tatsächlich nur so, Stick rein, bisschen hinter dem auf der Bühne rumgehüpft und das war's dann. Die war tatsächlich sehr enttäuscht, weil sie sagt ja, das, was so im Radio läuft oder was man irgendwie bei Spotify davon hört, findest du ganz gut.
Ja, das ist ja das.
Und dann hast du den auf der Bühne und live ist es, als wenn du Spotify anmachst.
Das habe ich einmal bei dem Robert Miles erlebt. Gott habe ihn selig, ist leider verstorben, guter Mann. Wo wir in Hamburg in der Ziegelei, das war früher der Laden früher da oben, der Laden rappelvoll, dann hat er vor mir aufgelegt und die Leute haben jetzt erwartet, seine größten Hits, Children, Fable, One and One, das sind seine größten Hits, ne? Da hat er angefangen, mit 110 BPM Psychedelic Acid zu spielen.
War auch überraschend, sagen wir es mal so.
Sehr überraschend. Die Tanzfläche wurde auch immer leer und immer mehr, nur noch ein paar Leutchen da, obwohl der Laden gestockt voll war. Die Veranstalter kamen schon zu mir, Hände über den Kopf.
Nein,
kannst du den ablösen? Kannst du den ablösen? Ich sag, sorry, ich sag, ihr habt ja das Künstler gebucht, ich kann es nicht in sein Set da reingreifen. Nein, das mache ich nicht, ne? Ne? Und irgendwann hat der Robert Miles hat mich dann gerufen, ne? Und kam ich zu ihm, sagte, hat er mich so gefragt, if you want, can change, sollen wir dann tauschen und so. Ich sag, du, das ist deine Show, du entscheidest. Ne? Und dann ist er aber drauf eingegangen, dass wir dann wechseln. Ne? Und wir haben dann gewechselt. Ne? Das ist dann, ja gut, war nicht schwer.
Du hast das gerettet.
Nein, war das gerettet. Also ich hatte dann fertigen Hit, ich hatte die Bellissima, Million-Seller aufgelegt. Klar, kamen die Leute auf einmal wieder.
Ja.
Man muss sich also, wenn man irgendwas produziert, muss man sich auch dahinter stellen. Das ist nicht authentisch.
Als Künstler solltest du hinter dem stehen, was du tust.
Das ist es.
Und ja gerade, bei dir hat man das Gefühl, du stehst voll hinter allem, was du tust.
Aber ich mache nie den Fehler, Musik aufzulegen, die ich nicht mag. Und der Schröder kann wirklich von Glück reden, dass ich die Meet at the Love Parade mag und die auch spiele. Wenn ich die Nummer nicht mag, die wird der größte Hit der Welt sein. Alle spielen sie. Wenn ich sie nicht mag, spiele ich sie nicht. Weil die Nummer, die gibt mir dann nichts. Also das und das.
Ja, Schröder, hast du aber Glück gehabt.
Richtig Glück gehabt. Aber richtig.
Also gleich steht er hier.
Ja.
Wie viel haben wir drauf?
Es gibt noch einen anderen Kollegen, den ich auch sehr schätze. Das ist der Kollege Shaun Baker, das ist der mit der Glatze, früher diese Teufelshörnchen gehabt, der hat er nicht mehr, jetzt hat er einen Melonhut auf und hat sich so ein bisschen Ska-mäßig an. Ja.
Okay.
Geiler Typ, ich mag den auch. Und seine Nummer, die Explode, überall großer Hit, wird auch in Stadien gespielt. Ich habe persönlich gesagt, hör mal, weil der schickt mir immer wie irgendwelche Remixe, ich sag immer, nimmst du mich übel, ich mag die gut leid, aber die Nummer, die gibt mir nichts. Auch wenn überall die Leute feiern, mitfeiern und schreien. Ich sage, ich mag die nicht. Also ich weiß nicht, mag, spiele ich einfach nicht. Ne? Ja, sagt er, die ist doch gut und so. Ja, ich sage, ich weiß, dass sie gut ist, aber nicht gut für mich. Schiss.
Ja, wenn die dich nicht packt vom Herzen.
Packt mich nicht. Ne? Und deswegen, wenn ich auflege, muss ich auch Musik spielen. Das kann was ganz Undergroundiges sein. Das kann auch was Kommerzielles sein. Das ist überall Musik, wo ich dahinter stehe. Und das ist mir sehr wichtig als Künstler.
Das mega Gute finde ich, bevor wir jetzt gleich zu unserem kurzen Quiz kommen, finde ich eigentlich, dass du, wenn du zum Quicksilver-Konzert gehst, nie weißt, was dann rauskommt.
Ja,
oder?
Ja, richtig.
Das ist eigentlich geil, weil du weißt eigentlich, wenn irgendwie, weiß ich nicht, du hast eine Rockband, die hat dann ein neues Album, dann weißt du, die spielen die ein, zwei neuen Tracks und dann will das Publikum halt die alten Songs hören. Ne?
Ich habe halt eine Setlist. Eine
feste Setlist. Ne? Aber das ist natürlich auch so ein Problem bei den vielen 90er-Ex, die dann nur ein, zwei Hits hatten, die dann eine halbe Stunde auf der Bühne stehen müssen. Ja, die spielen zwar...
Snap zum Beispiel.
Ja, Mr. Dancer oder so. Mr. Dancer, The Power und was kommt dann?
Dann nichts mehr.
Dann wird dann irgendwelche... Machen sie alle, wird dann irgendwas gecovertes, oder so, also irgendwas, was sie nachsingen halt, ne?
Ja.
Das finde ich immer traurig. Deswegen sollte man vielleicht, ja gut, man kennt sich alle Ex einladen und viel Geld bezahlen. Man plant das schon so ein, dass, sagen wir, der eine halbe Stunde hat, der eine halbe Stunde. Mhm. Und wenn jetzt aber jeder nur ein, zwei Hits abspielt, dann muss er das Programm so voll machen, das wäre unbezahlbar.
Ja, ich
deswegen,
weiß.
Also das ist auch wieder so ein Ding, wo ich jetzt zum Beispiel jetzt auch in München wieder bin, diese 90 Super Show. Das ist eigentlich eine kommerzielle Nummer. Also das erste Mal war die in Berlin, am Flughafen Tegel. Ich war dort gebucht, aber nicht auf dem Festival, sondern auf der Afterparty. So als Gimmick, ja. Und dann hat der Fahrer mich abgeholt und hat mich gefragt, es ist noch so früh, hast du noch Bock, irgendwie so Backstage auf dem Festival noch ein bisschen zu gucken? So, ja, kein Problem, fahren wir hin, ne? Alles okay. Ne? Dann kam ich dahin, kam der Veranstalter irgendwann zu mir und sagte immer, geil, dass du hier auflegst heute Abend, freuen wir uns alle schon auf die Afterparty. Also, aber wenn du möchtest, wir haben jetzt einen Slot von 10 Minuten, 10, 15 Minuten, hast du Bock, noch hier noch ein bisschen zu machen, um die Party zu bewerben für heute Abend? Ich hab kein Problem, mach ich, ne? Sachen eh dabei, ne? Okay, dann habe ich mich kurz angekündigt, auch die Party beworben, dann bin ich oben auf die Bühne gegangen, hab dann so paar Bretter gezündet, auch so Love Parade-Themen, weil ich wusste ja, wie in Berlin, ne? Also ein paar Love Parade-Themen, die Leute sind durchgedreht. Irgendwann sprang mir dieser Veranstalter von hinten ins Kreuz, ja? Hab ich dann umarmt und geil, ich muss dich immer dabei haben, super geil. Seitdem bin ich auf dieser ganzen 90er-Tour immer wieder dabei, weil dieser Kontrast zwischen Hey Ho und Coco Jumbo und Tralala.
Und dann du dazu.
Da kommen auf einmal diese Beats für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Die Leute drehen am Rad.
Mega.
Ja, das macht auch Spaß. Und das spricht natürlich rum und dementsprechend ist man auch, ich werde auch auf coolen Clubs, in coolen Raves gebucht, aber auch auf diesen kommerziellen. Das funktioniert.
Also es funktioniert.
Aber mit der Musik, wo ich auch dahinter stehe.
Ob es jetzt beim Quiz funktioniert, das werden wir jetzt hier gleich sehen, weil du hast ja auch noch eine Spendenaktion so am Start, ne? Da glaube ich.
Ja, ich habe mehrere schon gemacht, die letzte ist jetzt gelaufen. Also im Moment habe ich aktuell keine, aber da kommen bestimmt wieder welche.
Okay, pass auf. Wir haben immer unser Quiz. Wie viel Bottrop bist du? Ich habe es heute ein bisschen umgemünzt. Wo kommst du her? Also wo bist du, wohnst du gerade?
In Hattingen.
In Hattingen wohnst du, okay. Ja gut, da ich mache jetzt Ruhrgebiet, Hattingen gehört dazu. Ruhrpott, kennst du dich ein bisschen aus, du spielst heute gegen den Tim, das machen wir jetzt.
Der Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du?
Wie viel Bottrop bist du? Mhm. Wir haben auch immer eine Spendenaktion. Geht wieder ans WPZ, ans Waldpädagogische Zentrum hier in Bottrop. Und unser Quiz heißt heute, unsere Nachbarstädte, jetzt von Bottrop, sind ja alles hier Ruhrpott-Städte. Ich habe 7 Fragen, 3 Antwortmöglichkeiten. Wer nachher mehr richtig hat, hat halt gewonnen. Der Tim fängt an zu antworten bei der ersten, dann bei der zweiten fängst du an. Ja, gucken wir mal, wer am Ende die Nase vorn hat. 2 Engel für Siebe waren ja jetzt bei der Trauergruppe beim ambulanten Hospiz unterwegs und jetzt, wie gesagt, das WPZ bekommen 500 Euro diesen Monat. Und ja, ich fange einfach...
Plus das Botschwein.
Plus das Botschwein.
Das vergisst du immer.
Das stimmt. Tim, ich fange einfach mal an.
Du hast ihm gar nicht gesagt, dass er heute mehr reintun muss, wenn er verliert.
Ach ja, aber ich habe noch nicht seine Gage rausgefunden, deswegen können wir ja gucken.
Ach so, okay, das ist prozentual berechnet.
Okay, wie viel Bottrop bist du unserer Nachbarstädte? Gelsenkirchen. Welch wunderschönes Pflaster, Gelsenkirchen.
Welch Juwel im Ruhrgebiet.
Juwel im Ruhrgebiet, genau.
Also wunderschön.
Welchen Stadtteil gibt es hier nicht? Tim fängt an und du setzt dann nachher nach. A. Ressermark, B. Bruckhausen oder C. Rotthausen.
Also die Ressermark gibt es und die gehört auch zu Gelsenkirchen, weil da gibt es nämlich die Raststätte auf A2. Rotthausen gibt es auch, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und somit gibt es, was hast du gesagt als zweites?
Bruckhausen.
Bruckhausen gibt es nicht.
Du sagst das Gleiche?
Ja, richtig.
Ihr seid ja beide Experten. Es gibt Beckhausen, aber Bruckhausen gibt es natürlich nicht. Sehr gut. War auch eine einfache zum Anfang 1-1, beide richtig.
Also wäre jetzt, Ressermark wäre Beckhausen drin gewesen, hätte ich auch gesagt, keine Ahnung,
gibt's nicht. Du musst jetzt das nicht so souverän tun, weil dann, selbst wenn er das jetzt nicht gewusst hätte, du hast ja schon alles ausgeschlossen, dann würde ich auch die gleiche Antwort nehmen.
Scheiße, du hast recht.
Komm, Duisburg. Die ist ein bisschen schwieriger. Duisburg am 25. Mai, ja, ist ja die Schimanski-Stadt, ne?
Das ist das einzige Schöne an Duisburg.
Am 25. Mai 2009 bekam Duisburg von der Bundesregierung folgenden Titel verliehen. Welchen? A. Ort der Vielfalt, B. Stadt der Einigkeit oder C. den Ruhrpott-Stern.
Aha.
A. Ort der Vielfalt.
Also es gibt die Brücke der Einigkeit in Duisburg, deswegen hätte ich es einfach gesagt, Stadt der Einigkeit, ich weiß es nicht.
Also nimmst du B.
Ja.
Wusstest du das, Orhan?
Nö. Doch, ich wusste
es. Ort der Vielfalt ist richtig.
Ja.
Ort der Vielfalt. Ich weiß auch, glaube ich, warum das so heißt.
Ja.
Ich als Ausländer weiß das.
Also jetzt,
ja. Okay, dann kommen wir mal nach Oberhausen. Wunderschöner Ort für jeden Mann, der mit seiner Frau da hingeht. Und wenn er ganz doof ist, macht er am Samstag das Zentro.
Ach du Scheiße.
Oberhausen, wann wurde das Zentro eröffnet? A. 1993, B. 1996 oder C. 1999?
96.
Ist richtig. Ist richtig. Dann ist es 3-2.
Und das Zentro ist die Hölle.
Jetzt sind wir bei Frage 4 angekommen und wir kommen nach Essen. Wunderschöne Stadt.
Er fängt an, ne?
Er fängt an. Was stimmt nicht an Essen? Also, abgesehen
einiges
davon, dass ganz alles? Einiges. Aber von den
Aufwendungen. Wir werden es schön und so und Überruhr.
A. Ist SPD regiert? B. Hat 50 Stadtteile. C. Viertgrößte Stadt in NRW.
C.
Viertgrößte Stadt in NRW. Stimmt nicht, sagt er. Was glaubst du?
Ich überlege. Ich weiß tatsächlich nicht, von welcher Partei der Oberbürgermeister ist. Und daran hakt es gerade bei mir. Weil viertgrößte Stadt in NRW könnte sein. Köln, Düsseldorf sind definitiv größer. Duisburg könnte auch noch einen Tacken größer sein. Damit wäre die viertgrößte.
Ja, komm mal zum Punkt jetzt.
Boah, ist nicht SPD regiert. Ich habe keine Ahnung.
Ist richtig, Tim. Hast du recht. Ist CDU regiert.
Thomas Kufen ist CDU?
3-3.
Okay.
3
ich weiß sogar, wie der heißt, aber ich weiß nicht, von welcher Partei der ist.
Ich weiß, Dortmund ist ohne groß.
Komm mal nach Dorsten. Und wenn wir mal ein bisschen kulinarisch. Welcher Sternekoch betreibt hier kein Restaurant in Dorsten? A. Frank Rosin, B. Björn Freitag oder C. Tim Melzer? Du fängst an, Tim.
Mein Namensvetter betreibt da kein Restaurant.
Tim Melzer.
C. Tim Melzer.
4-4. Tim Melzer, natürlich. Björn Freitag ist der Goldene.
Warst du schon mal in
der
Bullerei?
Warst du in der Bullerei?
Mhm. Nee, geh mal hin, wenn du in Hamburg bist.
Achso, du meinst, das ist nicht auf... Achso, okay.
Dass du eingeknast wird, allein schon wegen deiner Frisur, nee, ist doch klar.
Was ist denn die Bullerei?
Das ist ein Restaurant von Tim Melzer.
Aha.
In der Sternschanze. Sehr nett.
Bullerei hört sich jetzt nicht an, als wäre es vegan.
Nee, das Gegenteil. Ach, so mit Burger. Der
Bullerei, glaub ich. Nee,
auch nicht. Burger und so, aber ist echt gut.
Okay. Ja, schön. Recklinghausen, wunderschöne Stadt. Wer wurde hier nicht geboren?
Ich.
A. Stefan Effenberg, B. Werner Hansch oder C. Ralf Möller?
Orhan. A.
Stefan Effenberg.
Also Ralf Möller kommt aus Recklinghausen, das weiß ich aus der Weise. Ich schließe mich ihm an, A.
Ist richtig. 5-5.
Danke.
Nicht schlecht. Werner Hansch und Ralf Möller kommen beide aus Recklinghausen. Dann machen wir jetzt einfach die schwerste am Ende und da muss der Tim wieder anfangen, weil Dienstlaken ist halt klein und kennt auch nicht unbedingt immer jeder. Wo finden hier sehr oft in Dienstlaken Open-Air-Veranstaltungen statt? A. Burghof-Theater, B. Lippewig-Theater, C. Rotbach-Theater.
Burghof-Theater.
Er hat es relativ schnell gesagt, Orhan.
Lippow.
Dann sage ich, Tim, du hast es geschafft, du hast gewonnen, 6-5 am Burghof-Theater.
Ich habe dir einen Punkt gegeben.
Ja, das war wie viel Ruhrpott bist du heute mal so in dieser kleinen Version. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt nur über Bottrop gegangen wären, oh, und dann hättest du verkackt. Ne? Aber
nächstes Thema, Hattingen.
Hast du schon mal in Bottrop aufgelegt?
Boah, überleg gerade. Ja. Stadtfest nicht, nein, da ist Schröder sein Revier.
Ja, aber Schröder hat ja lange...
Hatte schon alles abgesteckt.
Und markiert.
Und markiert, ja, genau. Doch, ich habe schon mal aufgelegt, wo war das nochmal? Das war in diesem Club hier in der Stadt. So eine Trance-Party.
Ach, das ist Ibiza-Club oder wie der heißt.
Genau, ja, ne? Ich wurde komischerweise dabei über eine Agentur aus Australien gebucht.
Hä? also von Australien nach Hattingen nach Bottrop.
Ja, genau.
Okay. Interessant.
Auf die Gage warte ich heute noch.
Jetzt weißt du, warum Australien.
Warte, wir sind im Podcast und einige Leute, die kennen den Club, vielleicht auch die Clubbetreiber. Der Horn wartet noch auf seine Gage. Und wir holen dir die und würden aber 20% einbehalten.
Sehr gerne.
25.
Yes!
Peter hat ausgesorgt, endlich.
Das hat aber mit dem Club nichts zu tun, das war wirklich die Agentur aus Australien, die dann verkackt hat, ja.
Was du mal gemacht hast, ist auch ein Remix von Das Boot, ne?
Ja, genau.
Wie hießen die? U96 oder was?
Ne? U96, das war ursprünglich Alex Christensen.
Genau.
Ne? Der ist jetzt raus, das sind jetzt die beiden anderen Herren, die da im Studio saßen, die sind jetzt beide U96, sind alle schon, aber auch schon sehr, ja, ich glaube noch ein Riesentacken älter als ich.
Aber wäre auch schlecht, wenn die schon Ü96 wären.
Sind noch und U96 noch.
Aber du hast auch schon hier goldene Schallplatten, was weiß ich alles gekriegt und ein Brit Award hast du auch gekriegt, ne?
Ja, nee, ich war nominiert, leider nicht gekriegt.
Hast du nicht gekriegt?
Ja, leider nicht, aber Nominierung halt, ne? Und zweimal für ein Echo und beim ersten Echo, da war ich, da war ich richtig sauer.
Jetzt erzähl.
Weil ich war haushoher Favorit.
Und der Schröder hat den gekriegt, ne?
Nein, ich war haushoher Favorit. Wo sich aber die Jury dann Gedanken gemacht hat, der DJ Quicksilver, das ist doch der kommt aus der Türkei, der gehört gar nicht in die Kategorie rein. Der gehört in die Kategorie rein international. Mit Bon Jovi, mit Tina Turner.
Na toll.
Nur Schanzen, ja. Das haben die wirklich das Argument genommen.
Du bist nur da geboren, warst 4 Jahre da und
das haben das Argument genommen. Ich habe den Echo nicht gekriegt. Ich habe gesagt, wenn ich den Echo irgendwann kriege, dann schiebe ich euch den schön in euren Poppers irgendwann
rein. Ja, aber wirklich, also eine totale Frechheit. Ja, aber das ist halt so die Kungelei. Und auch wenn Leute sagen, mir sind Preise nicht wichtig, dennoch solche Preisverleihung, das macht schon Bock. Und wenn man dann da mal geehrt wird, ne?
Ja, das ist halt die Bestätigung für die Arbeit, für das Herzblut, was man in so ein Projekt oder in die Musik reinsteckt. Das als Auszeichnung. Was Schönes, klar. Aber ist das für mich nicht vorrangig. Für mich ist wichtig, die Leute da draußen.
Ja, das ist es.
Aber so eine Auszeichnung, ganz ehrlich, das ist doch schon mehr als ein Schulterklopfer. Und da darf man dann auch berechtigt stolz drauf sein. Und man darf übrigens auch auf die Echo-Veranstalter sauer sein, weil international.
Ja, nein. Das ist welche, gleiche Witz, ja.
Welche Veranstaltung ist nochmal die es nicht mehr gibt? Ist
das Bravo Otto.
Nein, keine Ahnung.
Das war die Echo.
Das war der Echo, ne?
Ja,
der Skandal mit Kollega und so, ne?
Ja, nicht mit Kollega, sondern, wer war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es da ein bisschen.
Irgendeiner, das war irgendwas, ja, was
ich
nicht so
verpasst. Ja, aber ich hab jetzt im Nachhinein, habe ich jetzt nochmal was ganz Großes gekriegt aus England, und zwar für die Bellissima. Bellissima ist Gold gegangen in Deutschland und in England. Und in England kurz vor Platin gescheitert, es fehlten nur noch 20.000 Einheiten.
Hätte sie nicht selber kaufen können?
Hat die Plattenfirma vorgeschlagen, ist kein Witz. Aber ich wollte das nicht. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht fair, das ist nicht ehrlich. Ne? Das mag ich nicht, möchte ich nicht. Ne? Und jetzt hat sich rausgestellt im Nachhinein, dass die haben jetzt irgendwelche so Umrechnungsschlüssel, die haben die Streams jetzt berechnet, virtuelle Streams, im Vergleich zu den Verkaufszahlen damals. und haben festgestellt, ich kriegte irgendwann eine Mail von der britischen Phonakademie, von der BPI, Bellissima ist Platin.
Und das hast du jetzt im Nachhinein gekriegt?
Im Nachhinein eine Platin-Platte nicht gekriegt. Also Auszeichnung, ja, das ist dieses Zertifikat gekriegt, ja, dass es Platin ist. Weil mit der Plattenfirma, da hat es damals, also ich nicht, aber mein Management damals richtig Beef gegeben. Ging natürlich um Geld, logischerweise. Die hat natürlich den Teufel getan und mir jetzt eine goldene Schallplatte geschickt. Wir haben uns die selber hergestellt.
Ja, gut.
Na, da gibt's ja so ein paar Leute, die das können. Ja, und dann haben wir uns die dann selber verliehen, hier in Bottrop sogar verliehen.
Geil.
Weil das war für mich auch so Genugtuung, so vor Schröders Haustier so eine Platte ist.
Guck mal, Schröder.
Aber es zeigt mir doch nur wieder, die Briten können nicht rechnen.
Keine Ahnung.
Und wenn der Stammbaum ein Kreis ist, dann passiert sowas.
Die fahren auch links.
Ja, dafür musst du auch besoffen sein.
Ja, keine Ahnung. Genau. Also, halten wir einfach mal fest, dass du mit deinen jetzt knackigen 60 Jahren immer noch das Feuer hast wie früher.
Absolut.
Und immer noch nach vorne gehst, immer noch gerne auflegst, in der ganzen Welt unterwegs bist. Wie gesagt, Privatleben macht das auch alles mit, Familie und so läuft
ja,
alles.
Ja gut, anfangs war natürlich ein bisschen schwierig. In der Peakzeit von 96, da war gerade mein erster Sohn geboren. Also
bist du nie zu Hause?
Der hat nicht viel von mir gehabt. Also ich war wirklich von, habe ich mal durchgerechnet mit dem Management, von 97 bis 99 in 3 Jahren 880 Termine gehabt. Termine heißt also Auftritte, Interviews, Podcasts.
Ja.
Sowas eine Art. Ja, also ich war wirklich an 880 Tagen quasi nicht zu Hause.
Was krass.
Das ist krass, ja.
Ja,
aber
gut.
Die Zeit durchgemacht und die Früchte daraus getragen, dass es mir im Moment gut geht und ich nicht irgendwie jetzt noch irgendwie noch irgendwo noch irgendwie ja noch arbeiten muss oder sonst irgendwie, ja. Bin ich ganz ehrlich.
Du lebst jetzt einfach von dem, was du hast.
Absolut,
und
ja,
du hast ja ganz ehrlich, dein Leben war ein aufregendes, war vielleicht auch hin und wieder mal ein stressiges, was dich einfach auch manchmal bis an deine Grenzen gefordert hat.
Absolut.
Aber du hast die Leidenschaft dir weiter erhalten und das finde ich mega gut.
Auf jeden Fall Respekt dafür.
Respekt. Danke. Und genau, und vor allem auch ein voll chilliger Typ. Also es macht doch Spaß. So. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, wenn ich einfach mit dir ein Bierchen trinken zu gehen. Oder mal ein Mojito.
Ja, oder Mojito. Ich finde das immer so köstlich, wenn die Leute dann irgendwie, wenn du von der Bühne runterkommst und dann stellst du dich einfach mal zu den Leuten und raus mit denen ein. Gut, ich bin jetzt seit 3 Monaten Nichtraucher, aber raus mit denen ein oder trinkst mit denen ein, die stehen, die können das gar nicht glauben, dass ich da neben denen stehe. Ich sag,
ja, aber
ich sag den Leuten,
du bist aber das beste Beispiel dafür, dass jeder, egal wie prominent er ist, ein Mensch ist. Du musst aber Mensch bleiben und du bist ein Mensch geblieben.
Ja, absolut, ja.
Zeichnet dich aus.
Ja, ich sag den Leuten auch, Leute, da oben auf der Bühne, das ist der Quicksilver.
Ja, ist bei mir auch.
Ich bin jetzt hier der Ohren, ja. Alles gut, ja, entspannt euch, ne? Also, ist halt so,
ja, ja. Wir haben auch eine Playlist, jetzt muss man sagen, die Playlist, die wir haben.
Oh Gott.
Die heißt Schröders Erben. Weil Dahul ist halt, ne, unser Schröder und die Playlist, die wir auf Spotify haben, heißt wirklich Schröders Erben. Und da, ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Und die packt jede Woche also unser Gast und auch wir immer neue Songs da drauf. Und jetzt, jetzt musst du ein Lied auf die Schröders Erben-Playlist packen. Was sagst du?
Hans Harz, die weißen Tauben sind müde.
Ja, okay.
Also ist garantiert noch nicht drauf.
Ist 100.000.
Also ganz bestimmt.
Wir haben vorhin über Tauben gesprochen.
Ja, ja, ja. Also ich packe jetzt mal, weil ich jetzt gerade so wieder so dieses AC/DC-Ding einfach hatte so und wieder so mich so ein bisschen erinnert habe, hau ich mal von AC/DC Shoot to Thrill drauf.
Ja, nicht schlecht. Ich nehme heute mal Ding, den Song Ding, aber nicht von Peter Fox, sondern von Feuerschwanz.
Das ist nämlich Feuerschwanz?
Ja, also
er ist so ein Typ, der seine Gurke essen will und jetzt Feuerschwanz, weißt du?
Ja, hör mal rein, also auch du, Piet, das dürfte dir sehr gefallen.
Ja, ich höre noch mal rein. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Wie gesagt, es gibt noch eine ganz kurze Gratulation vom Podcast selber an den Kim Möllers. Der hat nämlich ganz, ganz früh angefangen, Tennis zu spielen und ist jetzt bei der Tennis-WM bei den über 35-Jährigen in Lissabon hat er im Einzel und im Doppel ist der Weltmeister geworden. Also Hut ab und Gratulation.
Das ist auch eine Leistung.
Definitiv. Und zum Stöbern, für jetzt schon mal in der Vorweihnachtszeit, fängt ja so langsam an, die Lebkuchen-Dominosteine, die machen sich ja gerade wieder breit in jeglichem Supermarkt.
Ich hoffe, du hast schon ein Geschenk für mich rausgesucht.
Ja, das kannst du hier machen bei der Wäscherei und Postagentur Meier, da wo nebenan dieser Automat gesprengt wurde und die hat da gerade wieder irgendeine Weihnachtsausstellung und ihren Weihnachtsbazar, da kann man sich sehr, sehr schöne Sachen kaufen, wenn man halt nicht genau weiß und die inspiriert auch einen.
Die Inge hat jetzt kein Problem durch die Sprengung, oder?
Nee,
na, das ist
ein paar Scherben vor der Tür hatte die.
Ja, die kann man wegfegen.
Bei unserem Dart-Turnier, unsere Teams stehen fest, Jetzt planen wir. Das ganze Datum
ich bin der Joker.
Wird halt begleitet von DJ Quicksilver, der macht halt Musik bei uns. am 2.11. Sehr gut, finde ich total super. Nein, das natürlich nicht. Aber
und den Phil Taylor noch einladen, ne? Dann passt das.
Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Ich habe mal Bock irgendwie, wenn du mal hier in der Nähe bist, sag mal Bescheid, dann kommen wir mal rum, ey. Habe ich mal richtig Bock drauf. Weil ich muss zugeben, von meiner Seite aus, ich war noch nie auf dem Rave oder irgendeinem Dings. Das muss ich mir einfach mal angucken.
Ist ansteckend.
Ist ansteckend.
Definitiv.
Tim, hast du das schon mal gesehen? Warst du schon mal so einem Rave oder so?
Des Öfteren.
Des Öfteren?
Ja. Perukaville und
Perukaville habe ich
Love Parade.
Okay.
In Duisburg leider auch.
Warst du da?
Ja, aber nicht als Gast.
Ah, du warst als Sanitäter da.
Ja, ich bin extra noch dazu gerufen worden, wie andere Leute auch.
Okay, lass uns das sehr ungeil. Lass uns
damit aber ich war in Essen bei der Love Parade
gar als Gast. Nicht, aus der Folge so schlecht rausgehen, weil das war eine Vollkatastrophe. Oh, das war sehr, sehr schön, dass du da warst. Ne? Du hast echt, du hättest wahrscheinlich hier noch 1000 Sachen erzählen können, ne? Weil in deinem Leben ist wirklich viel passiert. Ne? Ich weiß. Aber wie gesagt, wir müssen mal gucken, dass wir die Folge nicht auf 4 Stunden strecken, obwohl wir ja so viel Zeit auf unserer SD-Karte noch haben. Hast du noch irgendwas, was du sagst, ey, das möchte ich auch gerne mal raushauen?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde sagen,
wo ist dein nächster Auftritt, wo wir hinkommen sollen? Nächster
Auftritt ist jetzt auf der Outside World, das ist so ein 90er Rave im Lokschuppen in Bielefeld. Im Lokschuppen, genau.
Cool.
Darauf die Woche München, darauf die Woche Erfurt, glaube ich. Also viel in Deutschland jetzt im Winter. Da geht es auch ein bisschen weiter weg und ist einfach die Musik, die verbindet die Leute und DJ, wenn man jetzt irgendwie eine Nummer spiele, da gehen so diese Energiewellen in die Leute rein, die kommen dann irgendwann wieder zurück von denen und dann ergibt das so eine schöne Blase und dann ist da drin und Musik ist einfach der Schlüssel zu allem.
Also ganz ehrlich, die Musik von heute wird von großen Konzernen gemacht, die Seele so ein bisschen auf der Strecke lassen. Du bist noch einer derjenigen, der die Seele noch in die Musik holt, seine ganze Energie aus dem Live-Auftritten zieht und auf die Menschenmenge eingeht, ohne zu planen. Das finde ich mega. Da ziehe ich euch meinen Hut vor und wir rocken das jetzt hier ab. Und ich sage einfach mal, das war mich bitte der Podcast-Folge 192 mit dem Orhan und dem Tim.
Und dem Pete.
Und Orhan, möge der Beat weiterhin mit dir sein.
Peace.
Peace out.
Tschüssikowski.
Er liebt den Beat, es tanzt das Haus.